Ist man jemals nicht auf dem amerikanischen Kontinent in dem Film? Kommt das vor?
Ja, Liebesgrüße aus Moskau. Oder meinst du in dem Film?
In dem,
also in der Reihe. Ich dachte gerade in der Reihe, oh Gott, oh Gott.
Oh Gott, das kann man
aber ich hatte Intro recht.
Nehmen.
Ja, stimmt.
Oh, oh Mann, Tobi ist müde.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Boys, den Retro-Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und Philippe ist mit im Bunde.
Hi.
Hallo.
Abend.
Schön, dass wir uns alle wieder zusammengefunden haben. Ich habe das gerade schon angeteasert, was wir heute vorhaben. Der Philippe, der ist nicht nur kein Amiga-Konnoisseur, sondern auch bei einem anderen popkulturell sehr wertvollen Thema ein paar Defizite. Und die versuchen wir ihn mit dieser Folge auszutreiben, beziehungsweise im Vorfeld dieser Folge.
Ganz genau. Wir lösen heute mal wieder eines unserer Versprechen ein und sprechen über die Popkultur. Und das schieben wir auch schon eine ganze Weile vor uns her. Bisher waren wir aber ja noch nicht ganz so weit. Uns fehlten noch so ein paar wichtige Voraussetzungen, beziehungsweise Philippe fehlten die. Wir wollen über James Bond sprechen.
Alle, die uns auf Twitter folgen, das sollte jeder unserer Hörer übrigens tun, die werden es schon geahnt haben, dass das früher oder später kommt, denn wir haben vor einiger Zeit mehrere Umfragen bei Twitter gehabt.
Vielen Dank an die Twitter-Gemeinde an der Stelle.
Genau, an alle, die mitgemacht haben, und schämt euch, wenn ihr nicht mitgemacht habt. Und da haben wir gefragt, welche Filme sollte jemand, oder also natürlich welche Bond-Filme, sollte jemand, der mit Bond noch nicht die großen Berührungspunkte hatte, zuerst gucken. Und wir haben gesagt, dass wir von jedem der klassischen Darsteller bis einschließlich Dalton einen Film raussuchen lassen. Und gewonnen haben bei Sean Connery, da musste es ins Stechen gehen.
Und jetzt, kleine Spannungspause, damit die zwei, drei Leute, die uns zuhören, auch dranbleiben. Würde ich Philippe einmal ganz kurz fragen, wie er es denn überhaupt geschafft hat, so lange Zeit, um diesen James Bond herumzukommen.
Es ist tatsächlich der klassische Kalte Krieg und Ostblock, Westblock Trennungs- und eiserner Vorhang Bond, den ich nicht mitbekommen habe so richtig. Also ich wusste immer, dass es den gibt. Ich fand den immer extra cool. Und wenn meine Eltern mal durchgesäppt haben und ich irgendwelche Gadgets und Fahrzeuge mit sich drehenden Nummernschildern und Ölpfützen und Maschinengewehren aus den Scheinwerfern gesehen habe, dann hat mich das tief beeindruckt und ich dachte, der muss richtig cool zu sehen sein, der Film. Hat sich aber irgendwie trotzdem nicht so ergeben, dass ich genau dann erwischt habe, dass der Film im Fernsehen lief. Erst als es so Postfall des Eisernen Vorhangs für mich auch mit Taschengeld, Freiheiten und auch so etwas mehr Kinoautonomie losging, dann startete oder stieg ich ein mit Der Morgen stirbt nie. Also, ab Brosnan bin ich schon etwas mehr Bond-Adept und tatsächlich mit Craig habe ich jetzt auch jeden Film bis auf No Time to Die gesehen.
Okay, kann man ja fast ein bisschen neidisch sogar sein, wenn man das alles noch vor sich hat und die Sachen noch nie gesehen hat und zum ersten Mal sehen wird, ist ja eigentlich auch ganz geil.
Schön, dass du das nochmal erwähnst. Das hast du vor ein paar Tagen, als wir uns darüber schon mal unterhalten haben. Ja, wir haben lang und breit über Philippe geredet und haben darüber geredet, wie es denn sein kann, dass jemand die ganzen Bond-Filme noch nicht gesehen hat.
Muss ein tristes Leben sein.
Ja, es muss wirklich ein tristes und trauriges und ein ziemlich unlebenswertes Leben sein.
Ich kannte es ja nicht anders. Ich war naiv und glücklich.
Aber wir haben dich
wie ein Huhn auf der Farm.
Wir haben dich unter unsere Fittiche genommen.
Und da hast du genau das tatsächlich zu mir auch gesagt. Du hast gesagt, ja, ne, was du gerade gesagt hast, vielleicht ist das ja sogar ganz cool, man kann den das erste Mal sehen. Aber, und das wird vielleicht im Laufe dieses Gesprächs, mal gucken, wie sich das entwickelt, auch ein Nachteil sein. Wir, im krassen Gegensatz zu Philippe, haben die Bond-Filme in sehr jungen, also ich in sehr, sehr jungen Jahren kennengelernt, wo man noch nicht viel gesehen hat, wo man noch nicht tausend andere Filme kannte, die vielleicht moderner, neuer, besser, spannender, vom Pacing aktueller waren.
Ja, das stimmt.
Diesen Nachteil, recht, ja. In dem Fall tatsächlich wiederum Nachteil, hat natürlich Philippe.
Und auch den Kulturkontext Nachteil. Also manche Thematiken oder Sozialnormvorstellungen, die sind auch heutzutage schwerer zu übersehen oder hinzunehmen, als es damals vielleicht gewesen
ist. Das stimmt. Ja, du hast sie nicht als Kinder ihrer Zeit gesehen, ne?
Genau.
Gut, haben wir ja auch nicht. Also wenn ich meinen ersten Bond-Film, den habe ich, wie alt mag, also ich war 5 oder 6, also ich war noch nicht in der Grundschule, also es muss frühe 80er gewesen sein, als ich den gesehen habe, da war der Film ja aber auch schon, Goldfinger übrigens, da war der Film ja auch schon 20 Jahre alt. Also es war ja auch kein Kind meiner Zeit, als ich Kind war.
Ich habe 1967 den ersten Film gesehen.
Du hast 1967 den ersten Film gesehen.
Ja.
Dann bist du doch älter, als du immer gesagt hast. Du bist sehr spät eingeschult worden.
Ich habe es sehr oft wiederholt.
Ah.
Ich habe die erste Klasse, glaube ich, 27 Mal wiederholt. Habe ich dir nie gesagt, ne?
Hast du mir tatsächlich nie gesagt? Hat man auch nicht gemerkt in deinen schulischen Leistungen da.
Tobi wurde ja nicht besser.
Tobi war auf der Baumschule, bis er so viele Ringe hatte. Ich halte jetzt so viele Finger hoch, wie er Ringe hatte.
Ja.
Ja, so, dafür sind auch Podcasts gut, dass man da mal so die tiefsten Geheimnisse von sich selber lüftet. So, Spannungsbogen ist geschlossen. Ich glaube, jetzt können wir wieder einhaken.
Genau, wir kommen zurück zu dem Twitter-Vote, den ihr, unsere Hörer, unsere Twitter-Follower, ihr habt bestimmt im Prinzip, welche Filme Philippe gucken sollte.
Und das war, das kann man schon mal sagen, ein bisschen überraschend.
Das war teilweise tatsächlich überraschend. Teilweise überraschend, das hat mich dann aber gefreut. Es hat aber auch kein richtig überraschender Film gewonnen, finde ich.
Kein Vollausreißer?
Genau, es gab für mich keinen Vollausreißer. Bei Connery hat Liebesgrüße aus Moskau gewonnen. Und ich war, felsenfest will ich nicht sagen, aber doch schon ziemlich überzeugt davon, dass Goldfinger gewinnen würde, der offiziell in den Geschichtsbüchern und Steintafeln eingeschlagene beste Bond-Film aller Zeiten. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion mit niemandem.
Aber anscheinend haben wir doch einige Bond-Konnoisseure unter unseren Followern oder unseren abstimmenden Followern zumindest.
Genau, nein, war ja auch nur Spaß. Nein, Liebesgruß aus Moskau ist, das kann man vorwegnehmen, ein guter Film und sicherlich keine schlechte Wahl, um ihn als Erwachsener zum ersten Mal zu sehen. Um ihn als Erwachsener einen Connery-Bond zu sehen.
Bei dem zweiten Strang, da haben wir den George Lazenby, da war ich weniger überrascht.
Da war ich gar nicht überrascht, da haben wir nämlich auch kein Voting gemacht. Das Voting ist tatsächlich ausgefallen, weil,
aus technischen Gründen.
Der hat ja nur einen gemacht.
Genau, da haben wir natürlich im Geheimdienst Ihrer Majestät, den Philippe sich angeschaut hat. Dann geht es weiter.
Mit Roger Moore. Und da war ich, da wusste ich so gar nicht, was kommen würde. Der hat ein paar echt gute, aber auch die schlechtesten Filme er hat schon mit die schlechtesten Filme der Reihe gemacht, aber auch ein paar richtig gute.
Und die meisten
offiziellen. Und da hat dann Der Spion, der mich liebte, gewonnen. Und das fand ich eine absolut okaye Wahl. Ja. Das gilt als besserer Bond-Film. Für mich gehört er, ich weiß nicht, ob ich ihn in die Top 10 machen würde, aber schon. Er gehört schon in die obere Hälfte gehört er schon.
Ja, definitiv. Und dann, zu guter Letzt, haben wir noch Timothy Dalton. Da gab es ja nun auch nur 2 zur Auswahl. Da hat leider nicht mein Favorit gewonnen. Ich hätte gerne den Hauch des Todes besprochen, aber
hat mein Favorit gewonnen.
Genau, die Follower haben entschieden und
Lizenz zum Töten ist es geworden. Yes. Und immerhin konnten wir da ein Vote machen. Also immerhin hat der 2 Filme gemacht.
Ja, und das sind die 4.
Und die werden wir uns heute ein bisschen kümmern. Wir werden da ein bisschen drüber sprechen. Werden die nun ganz bisschen auseinandernehmen. Ein bisschen Trivia, was wir so uns angelesen haben. Hauptsächlich soll es um Philippes Erfahrungen mit diesem Film geben.
Um die Rezeption, genau.
Und hauptsächlich soll es natürlich auch darum gehen, Philippe immer wieder zu sagen, dass er Unrecht hat, dass er als Bond-Noob einfach keine Ahnung hat.
Ja, auch wenn er Ahnung hat.
Nein, Spaß beiseite. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich trotzdem, Philippe hat gesagt, warum er kein Bond-Fan geworden ist als Jugendlicher, also irgendwie, was diesen Unfall verursacht hat. lass uns doch trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen, Tobi. Wir beide sind ja dann doch eher die Bond-Fans.
Ja.
Was war denn dein erster Bond-Film und wann?
Also mein erster Bond-Film war, ich kann es nicht aufs Jahr fest datieren, auf jeden Fall war es, Man lebt nur zweimal. Das muss so Mitte der 80er gewesen sein oder Mitte, Ende der 80er, auf jeden Fall im tiefsten Grundschulalter. Und ich glaube, so grundsätzlich meine Bond-Vergangenheit und deine Bond-Vergangenheit, die hängt sogar so ein bisschen miteinander zusammen. Also jeder hat schon seine eigene Bond-Vergangenheit natürlich, aber irgendwie gibt es da auch Berührungspunkte, was nicht zuletzt ja an unserer gemeinsamen Grundschulzeit lag und dem Thema Bond, was unser Spielen dort ja durchaus beeinflusst hat, würde ich mal sagen. Können wir später nochmal drauf kommen. Ich sage nur SFBI.
Oh Gott. Das wird ja sehr, sehr, sehr peinlich.
Ja, es ist die Wahrheit. Ja, also das war mein erster Bond-Film und ich habe den in total guter Erinnerung und der lief im Fernsehen damals. Ich habe den mit meinen Eltern gemeinsam geguckt und das war so eine Zeit, da liefen nicht allzu viele und auch nicht allzu oft Bond-Filme im normalen Fernsehen. So, das war eigentlich eher selten und
gefühlt, muss man sagen.
Ja, also wir hatten, muss ich vielleicht dazu sagen, auch nur 1, 2, 3, DDR 1, DDR 2 zu dem Zeitpunkt.
Mit 1, 2, 3 heißt, reden wir übrigens genau über ARD, also ZDF.
Das erste, das zweite und dritte Programm, so.
Genau, also ARD, ZDF und NDR, also es gab nicht mehr. Also es gab schon noch mehr, aber wir hatten nicht mehr.
N3 damals.
Ja genau, wir hatten ja nichts.
Genau, und diese Filme liefen in aller Regel auf ARD, seltener auf ZDF, meine ich, und so gut wie nie auf dem dritten.
Oder gab es öfter mal die Wiederholungen von der ARD?
Ja, das kann sein. Auf jeden Fall waren das auch immer die gleichen. Also es gab so ein paar Filme, die habe ich erst sehr, sehr viel später gesehen. Und einige liefen, gefühlt zumindest, so wie ich das mitbekommen habe, als Kind dann doch öfter mal im Fernsehen. Und das war eben der erste. Und obwohl ich auch weit weg davon war, 16 zu sein, und ich glaube, der ist ab 16,
Könnte sein, ich weiß nicht, also ich weiß, dass Goldfinger ab 16 ist.
Also ich war auch weit weg davon, 12 zu sein. Auf jeden Fall war es überhaupt kein Problem, den mit meiner Familie oder mit meinen Eltern damals zusammen zu gucken auf so einen Samstagabend. Und das hat mich auf jeden Fall beeindruckt, das Ganze. Also das war so ein richtig, richtig abendfüllender, fesselnder, heute würde man vielleicht sagen Blockbuster, aber es war einfach ein richtig abendfüllender für uns Familienfilm irgendwie. Das war halt James Bond. Meine Eltern kannten das natürlich auch schon und hatten immer schon so ein bisschen erzählt, so ja, Geheimagent und so. Ich habe natürlich auch nur die Hälfte verstanden, aber fand das auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und cool, da jetzt erstmal so einen Erwachsenenfilm zu gucken zum einen, aber auch das, was ich da natürlich gesehen habe, also diese ganzen Gadgets und der Vulkan und der Hubschrauber aus dem Koffer und das Piranha-Becken und so weiter. Das sind schon alles so Sachen, die ich mir da gemerkt habe und ja, fand ich auf jeden Fall geil. Und einige Zeit später kam dann der zweite Film, den ich gesehen habe. Das war Diamantenfieber. Ebenfalls mit Sean Connery. Fand ich auch cool. Der war ein bisschen, also für meine Kindesaugen zumindest, ein bisschen bodenständiger. Da war es jetzt nicht im Weltraum. Und ja, war ein bisschen, ich fand den ein bisschen düsterer irgendwie, ein bisschen realistischer irgendwie. Vielleicht lag es an dieser Weltraumgeschichte und so und dem fehlenden Vulkan. Aber fand ich auf jeden Fall auch sehr cool. Und das muss so, ja, tatsächlich so, auf jeden Fall vor 1989 gewesen sein, denn ich erinnere mich, es gab diese Hörspielkassetten von Europa.
Ja.
Die Hörspiele zum Film, also mit der Original-Tonspur des Films, mit Norbert Langer als Erzähler. Und ich hatte.
Die Stimme von Magnum.
Genau.
Und zum Beispiel.
Und He-Man.
Und He-Man, genau, von den Hörspielkassetten.
Und ich hatte genau zwei Stück. Das eine war nämlich, Man lebt nur zweimal und Diamantenfieber, wie überraschend. Und ich war 89 vier Wochen zur Kur und da hatte ich mir kurz vorher dieses Hörspiel gekauft zu Man lebt nur zweimal und kannte den Film da schon. Also muss das irgendwo so in der Ecke gewesen sein. Ich schätze mal so 87, 88 werde ich den zum ersten Mal geschaut haben.
Könnte sein, ja.
Wie war es bei dir, Markus?
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mein erster war Goldfinger. Ich habe die Geschichte ja schon, ich weiß nicht, ich habe die schon so oft erzählt, das ist so verklärt mittlerweile. Ich habe gefühlt, wie du, Tobi, neulich mal gesagt hast, in meiner verklärten Erinnerung war das dunkel. Meine Eltern waren zu Hause. Ich war noch nicht in der Grundschule und ich bin morgens aufgestanden. Muss also Wochenende gewesen sein. Und ich habe die Videosammlung von Papa. Wir hatten so eine Wohnzimmerschrankwand mit so großen Schubladen unten. Und in einer waren die Videokassetten drin. wo halt aufgenommene Filme drin waren. Kaufkassetten hatten wir nicht, nur aufgenommene Sachen. Aber mein Vater hatte damals schon einen Videorekorder. Das muss so, wann wurden wir eingeschult?
85.
Genau, 85. Ich war noch nicht, also lass es 84, 85 gewesen sein. Also erste Hälfte 80er auf jeden Fall.
Die Videokassetten, waren die im Pappschuber, so wie sie aus dem Supermarkt kamen, oder hatten die so richtig geile braune und grüne Klappverpackung?
Geil, dass du das sagst. Ich wollte gerade eben in diesem Moment sagen, und ihr hattet über diesen großen Schubladen, wo die Kassetten drin waren, im Regal stehen, diese Buchrücken, diese Fake-Buchhüllen in schwarz und grün.
Die hatten wir auch in schwarz, in grün, in braun.
In braun und grün, glaube ich, nur. Schwarz?
Wir hatten später auch schwarz, wir hatten auch irgendwann weinrot, also es waren so unterschiedliche Dinger dann. Ja, das hatten wir auch.
Dinge.
Das hatten wir tatsächlich auch, aber ich habe diese Videosammlung durchgeguckt von meinem Vater und habe eine Videokassette in Videorekorder, ich konnte ja noch nicht lesen, also habe ich Videokassette in Videorekorder, Play, kein Cowboy. Ich war nämlich auf der Suche nach einem Western, damals hießen die für mich noch Cowboy-Filme. Raus, nächste Kassette rein und irgendwie ist mir da Goldfinger unter die Augen gekommen tatsächlich und ich kann mich noch daran erinnern, dass Bond am Anfang von Goldfinger mit dieser Möwe auf dem Kopf in diesem Hafenbecken lang schwimmt, also so getarnt. Und dann macht er diese Gummihaube, wo die Möwe drauf ist, die macht er ab und das macht so ein Geräusch.
Ja, und genau im Ohr.
Genau, und das hat sich mir so ins Gedächtnis gebrannt über die Jahre. Und dieser ganze Film und dieser Typ und der Schurke und der Wagen und mein erster Film und ich war einfach hin und weg. Und dieser Film ist bis heute mein liebster Teil der Reihe. Ich finde den bis auf so ein, zwei Sachen. Philippe, du meintest gerade schon, so aus heutiger Sicht sind so einige Sachen heute schwieriger.
Gesellschaftlich zum Beispiel.
Die damals okay waren. Und da gibt's halt so ein, zwei Szenen. Eine Szene vor allen Dingen, wo ich heute sage, das geht nicht mehr. Davon abgesehen ist das ein für mich perfekter Film. Und wenn man ihn dann als Kind seiner Zeit betrachtet und das ausblenden kann, dann ist es auch ein perfekter Film.
Ja.
Ich habe an diesem Film nichts auszusetzen. Überhaupt nicht. Aber der ist es ja nicht geworden.
Richtig.
Leider.
Obwohl es wahrscheinlich der populärste, zumindest namentlich der populärste Film der Reihe ist, würde ich sagen.
Ja, der Film hat so vieles geprägt, was bei Bond später in Serie gehen sollte. Und du hast gerade deinen zweiten erwähnt. Den möchte ich auch nicht verschweigen. Mein zweiter war dann Feuerball, der Nachfolger, der vierte Film. Und den hatte mein Vater auch auf Videokassette. Und meine Mutter hat mir auf dieser Kassette eine Folge Tom und Jerry aufgenommen. Und die ging ja immer so 20 Minuten, 25 Minuten. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, bei Videokassetten, wenn dann das Programm zu Ende war, wenn man auf Stopp gemacht hat und da war vorher schon was drauf, kam so ein Grieseln und das ging so nach unten weg.
Ja.
Und dann kam dieser Bond-Film. Und da gab es so eine Tauchszene am Anfang, also nach 20 Minuten erst. Ich habe den erst nach 20 Minuten dann halt gesehen. Und diese Tauchszene fand ich unfassbar unheimlich als Kind. Und ich habe den immer ausgemacht und beim nächsten Mal, ich habe dann diese Tom und Jerry-Folge wieder geguckt, ein paar Tage später, wie man das als Kind so gemacht hat. Man hatte nicht, also gerade bei uns in der Zeit, wir hatten einfach nichts. Also hast du die Sachen immer und immer und immer wieder geguckt. Und dann habe ich jedes Mal ein bisschen weiter geguckt. Und irgendwann war ich über diese Tauchszene hinaus und dann habe ich den Film gesehen und fand den halt auch voll geil. Und spätestens da bin ich absoluter Bond-Fan geworden.
Mit zwei der besten Filme der Reihe. Sehr gut. Sehr gute Sozialisierung. Aber auch der ist nicht geworden. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal in die Wahl unserer Follower.
Genau, der erste Film.
Beginnen wir chronologisch?
Ja, würde ich sagen. Ist von 1963 und das ist Liebesgrüße aus Moskau. Philippe,
ja,
erzähl doch mal, wie hast du den Film erlebt?
Ich musste mir den so ein bisschen aufteilen, um den mit der gebührenden Aufmerksamkeit auch wirklich mir anzuschauen. Also so manchmal in der Vorbereitung, da kann man sich nicht ganz frei aussuchen, wann man sowas guckt, weil man irgendwie einfach vorbereitet sein muss und man wartet nicht darauf, bis man einfach Zeit und Bock und alles mögliche hat, sondern so manchmal muss das halt laufen. Und der Film hat trotzdem funktioniert, obwohl der so ein bisschen zerstückelt worden ist, hat er trotzdem bei mir funktioniert und konnte auch einen gewissen Eindruck hinterlassen. Einmal so die vollkommen abwegige Eingangssequenz, die gar nichts mit irgendwas zu tun hatte und sich die Zeit genommen hat, um einen Handlanger des Bösewichts sozusagen zu charakterisieren, ohne dass der Zuschauer überhaupt weiß, wohin geht's, woher kommt's. Das hat schon mal ein bisschen Eindruck geschunden und dass die Story dann so immerhin so ein bisschen komplex verwoben war, das hat dann auch, also dann war es gut, dass ich mir den mehrmals in Stücken angeguckt habe, um da ein bisschen besser folgen zu können.
Man muss das jetzt vielleicht kurz beschreiben. Der Film startet ja, du hast es gerade gesagt.
Mit einer Schachspielszene, oder?
Nee, erst kommt doch diese Sequenz in dem Garten, in diesem Irrgarten.
Wo man denkt, Bond wird gerade ermordet worden.
Genau. Und da sieht man nämlich schon einen der Hauptschurken des Films, den von Robert Shaw gespielten Red Grant. Super cool, super cool. Robert Shaw könnte man kennen, wenn man Der Weiße Hai geguckt hat. Der Bootsbesitzer Quint, das ist Robert Shaw. Und da geht Bond in seiner typischen, also damals ja noch nicht ganz so typischen Smoking-Outfit durch so eine Art Irrgarten und wird von diesem Grant verfolgt. Oder er verfolgt diesen Grant. Man weiß es nicht so genau. Das ist eigentlich ganz clever geschnitten, gerade für die damalige Zeit. Und dann tötet Grant Bond mit einer Klavierseite, die er aus seiner Uhr zieht.
Vermeintlich.
Genau, also er tötet den Typen, aber es ist nur vermeintlich Bond. Und dann findet man halt heraus, dass es eine Trainingssequenz von Spectre gewesen ist. Und Spectre, ja, die haben den Typen halt getötet. Und das ist schon ganz geil. Und dann kommt die typische Titelsequenz mit dem Titelsong, der gar nicht gesungen ist, sondern in der Instrumentalversion am Anfang nur vorhanden ist, From Russia With Love.
Wird später nochmal gesungen.
Genau. Und dann kommt das Schachspiel. Und da geht's auch schon wieder los. Dieser Kronstein wird vorgestellt,
Den meine ich ja.
Nummer 5 mit diesen eingefallenen Augen. Der sieht total krass aus, der Typ.
Übrigens gibt es eine deutsche Version zu dem Lied. From Russia With Love.
Ach, ist das so?
Von Ruth Berlet. Allerdings heißt das da ein bisschen anders. Und zwar, die Wolga ist weit.
Ach, wunderschön.
Ja.
Okay, Philippe, das Schachspiel.
Genau. Und da ich mich überhaupt gar nicht auskannte in der Epoche der Bond-Filme, war es für mich erstmal so eine echt spannende Herleitung, so worum geht's? Ich habe keine Ahnung, was soll das? Und dann war das halt so voll die coole Charakterisierung, bei der nicht im Skript steht, das ist unser Supergenie, er kann sich Megapläne ausdenken, sondern man erlebt oder erfährt eben so diese Charakterisierung. Das war schon ganz cool gemacht, dass man sich eben die Zeit dafür genommen hat.
Okay, und das ist vielleicht auch wirklich der Vorteil, wenn man den Film sieht, wenn man groß und schlau und erwachsen ist. Also ich habe den Film auch, wenn es nicht mein erster und auch nicht der zweite gewesen ist, aber sicherlich auch als Kind irgendwie mal gesehen. Da habe ich an sowas natürlich überhaupt nicht gedacht. Die haben da halt irgendwie Schach gespielt, warum sie das gemacht haben und was das jetzt sollte und so. Also da macht man sich natürlich wenig Gedanken drum.
Vor allen Dingen, was Kronstein für ein, also der ist ja auf einem Schachturnier, wo Zuschauer sind, und dann kriegt der mit einem Glas Wasser, was auf so einem Papierchen steht, was er dann mit hochhebt, und da sieht er dann durch das Wasserglas das Zeichen von Spectre, Phantom, wie die Organisation im Deutschen in den alten Filmen noch heißt.
Oder die Gofter.
Das ist in Dr. No.
Anderer Film, ja.
Und dann steht da, ihr Kommen ist dringend erforderlich oder so. Und er ist auf einem Schachturnier. Auf einem offiziellen Schachturnier. Und als er dann diese Nachricht bekommt, dann schlägt er den anderen Typen einfach. Also im Schach.
Gewinnt er halt schneller.
Genau, dann gewinnt er einfach.
So nach dem Motto, ich muss los.
Ja, ich muss jetzt los. Jetzt gewinne ich dann einfach. Also da sieht man eigentlich schon, was das für ein genialer Typ ist. Und das ist ja dann auch derjenige, der den Plan aushackt. Und da kommen wir dann nämlich auch dazu, was du gerade gesagt hast, Tobi. Ich habe den ja auch als Kind gesehen. Und ich fand den als Kind den langweiligsten Bond-Film. Ja. Also ich habe den auch geguckt, weil es halt Bond war, Sean Connery, cool. Aber für mich, ich fand ihn als Kind relativ langweilig.
Vor allem, wenn man vorher Goldfinger, Man lebt nur zweimal, Feuerball und solche Sachen hatte, war das wirklich langweilig. Das lag aber auch so ein bisschen am Titel. Liebesgrüße aus Moskau, das klingt nach einer Romanze. Fand ich jetzt nicht so prickelnd irgendwie. Und fand den aber auch aus damaliger Sicht, wie du sagst, relativ langweilig und gewöhnlich.
Der ist der Bond-Film, der am ehesten ein klassischer Spionagefilm ist.
Ja, ein Agenten-Thriller.
Da geht es eben nicht um irgendwelche Weltraumlaser und Atomraketen und super ansteckende Viren, sondern um eine Dechiffriermaschine.
Und er hat Münzen im Koffer, ich bitte nicht. Münzen.
Ja, aber die Dechiffriermaschine, das ist schon ein Ding, wo du wirklich denkst, ja, Spionagefilm. Mhm. Die Briten wollen eine russische Dechiffriermaschine haben, die russische Codes halt dechiffrieren kann.
Genau. Also so richtig Nachrichtendienstarbeit.
Genau, so richtige Nachrichtendienstarbeit.
Hatte die nicht auch einen Namen?
Die Lekte.
Ach ja, genau. Claudia Dechiffriermaschine. Wie wir gerne gesagt haben.
Ja, wir waren sehr lustig damit.
Claudia Dechiffriermaschine.
Und auch die Goldmünzen ergeben dann irgendwie Sinn. So zu jeder Zeit behalten die ihren Wert. Also sie können nicht verbrennen wie Papiergeld oder es kann nicht plötzlich durch irgendeinen Staatscoup, durch Inflation, bla bla, irgendwas wertlos werden. Es ist kein Scheck, den man irgendwo per Post einlösen muss und dann kann man zurückverfolgt werden, sondern zack, bumm, Goldmünzen. Also das Konzept von harter Science-Fiction und etwas progressiverer Science-Fiction, das wird hier eben übertragen auf Spionage. Da gibt es die abgedrehten Spionagefilme mit den Mega-Gadgets und aber auch die harte Spionage, ja, die ganz, ganz nah an der Realität ist.
Mega schlüssig aus heutiger Sicht, was du gerade gesagt hast. Aber damals, ich war halt Zigaretten mit Raketen drin gewohnt. Das wollte
genau,
ich sehen. Ne?
Genau. Das erwartet man eigentlich als Kind.
Und dann
Kind.
Kommen da diese Goldmünzen raus. Und ja, ein Gewehr war auch noch drin, aber auch.
Und ein Messer, das Tränengas.
Das Tränengas, ganz wichtig.
Das fand ich geil. Mein Vater hatte einen Aktenkoffer für die Arbeit und das habe ich damit gespielt. Ja. Ich habe tatsächlich.
Da hast du immer reingepupst.
Ich hab an den Öffnungsdingern, also ne, diesen Aufschnapp, Dingern immer so getan, die konnte man nicht drehen, bei dem, den mein Vater hatte. Aber egal, ich habe so getan, als wenn ich daran drehe, dann habe ich den aufgemacht und dann war alles safe. Ja. Ich habe das damals gespielt. Das war schon so, dass mich das beeindruckt hat.
Wie ging es weiter?
Die Story könnte ich jetzt so nicht nacherzählen, aber es geht um so ein doppeltes Doppelspiel, bei dem auch noch eine Verknüpfung zum vorigen Film stattfindet?
Ja, so ein ganz bisschen. Tatsächlich ist es eine Fortsetzung von Dr. No. Also der Kronstein hackt diesen Plan aus, den er Nummer 1, zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, dass das Blofeld ist, aber es ist Blofeld.
Übrigens.
Du wolltest es gerade auch sagen, jetzt hier ruhig.
Übrigens, weil wir gerade in der Reminiszenz an Dr. No gesprochen haben, der Blofeld-Darsteller aus Liebesgrüße aus Moskau ist auch schon bekannt und zwar spielt er in Dr. No den Professor Dent, Anthony Dawson hieß der Mann.
Ja, genau. Aber man sieht ja eh nur seinen Hinterkopf und seine Hände, wie er die Katze streichelt. Übrigens hat er ihn nur gespielt, nicht gesprochen. Die Stimme, das war nochmal jemand anders. Den Namen weiß ich aber gerade nicht. Und dieser Kronstein hackt für Spectre diesen Plan aus.
Einen Racheplan.
Genau, um einen Racheplan, weil Gofter, Rache, die Abteilung Rache lege mir wohl am ehesten, sagt Bond so schön.
Moment, nur der Vollständigkeit halber. Geheimorganisation für Terror, Erpressung und Rache, ja, okay.
Ja, das ist ja die wortwörtliche Übersetzung von Spectre.
Die haben damals in Dr. No haben die das wörtlich übersetzt, eine deutsche Variante daraus gemacht.
Okay.
Ich bin Präsident der Gofter.
Das ist Dr. No, das ist alles Dr. No. Naja, hier kommt tatsächlich das Rachemotiv.
Ja.
Und Kronstein wird dabei unterstützt, also Nummer 5 wird dabei unterstützt von Nummer 3. Von,
Rosa,
wie heißt sie noch? Rosa Klepp, genau. Lotte Lenya spielt die. Ganz ungewöhnliches Schurkenduo.
War diese Rosa Klepp im vorigen Film auch schon vorhanden?
Nein.
Nee.
Nein, die gab es
also
nicht.
Also plötzlich ist da so eine KGB-Überläuferin bei Spectre.
Genau.
Okay.
Mhm. Also was heißt plötzlich? Man hat ja auch Blofeld im vorigen Film nicht gesehen. Da war ja Dr. No angeblich Präsident der Gofter. Was natürlich Blödsinn ist, weil Blofeld ja also Nummer 1. Und nee, egal. Und der Plan ist, Bond in eine Falle zu locken, als Köder eine Lekta und ihn zu töten. Das ist ganz grob runtergebrochen, der Plan.
Wobei die Finesse ja darin besteht, dass sowohl KGB als auch MI6 gegeneinander ausgespielt werden sollen.
Genau. In der Vorbesprechung in M's Büro sagt Bond ja auch so, als M ihm erklärt, was sein Auftrag ist, hier, ne, diese russische Sekretärin, was auch immer, hat sich ja in ihn sie verliebt und also sie hat ihr Foto gesehen und hat sich in sie verliebt und das findet Bond halt ein bisschen unglaubwürdig.
Natalia Romanova. Tatjana Romanova.
Und dann sagt er so, ja, ist offensichtlich eine Falle. Und M sagt so total geil. Ja, selbstverständlich ist es eine Falle. das finde ich total geil. Und genau, was du gerade gesagt hast, Philippe, die werden halt gegeneinander ausgespielt. Die wissen, dass es eine Falle ist. Und Kronstein beim Gespräch mit Nummer 3, also mit Rosa Klepp und mit Blofeld, sagt auch schon, das werden die als Falle identifizieren. Aber dem müssen sie nachgehen. Die können nicht anders. Wenn denen eine Falle gestellt wird, wollen sie wissen, von wem. Und dann haben wir sie. Und das plant er schon mit ein. Das ist schon ganz geil aus heutiger Sicht, wenn man das aus heutiger Sicht als Erwachsener guckt.
Ja.
Und den auch mit Kopf anguckt. Das ist wichtig. Man kann auch Bond-Filme gucken, wo man den Kopf gut ausmachen kann, aber bei dem sollte man den anlassen.
Ja. Die ganzen so Rückkopplungsschleifen in der Story, die haben schon ein paar Ebenen.
Auf jeden Fall.
Nicht nur, dass einem Menschen eine Falle gestellt wird, sondern zwei Organisationen, und dann wird aber schon damit gearbeitet, dass die beiden Organisationen wissen, dass es eine Falle ist, und darauf baut dann der Plan weiterhin auf.
Das ist dieses Thriller-Ding bei dem Film, wo ich mir vorstellen kann, wenn man da eben das nicht kapiert oder nicht so richtig zuguckt, dann mag der ein bisschen langsam und langweilig vorkommen. Dann sind sie auch noch die ganze Zeit in diesem kammerspielartigen Zug unterwegs, verlassen eigentlich kaum das Terrain, außer später dann.
Aber Anfang ja auch. Also ja, am Anfang sind sie ja in Istanbul.
Weite Teile der Handlung spielen ja in diesem Zug.
Das stimmt.
Die zweite Hälfte. Aber die erste Hälfte ist doch komplett in Istanbul und dann in dem Zigeunerlager.
Aber auch da passiert ja nicht viel Actionlastiges so, ne? Das ist ja sehr viel.
Ja, also er lernt Ali Kerimbay kennen.
Ali Kerimbay.
Hast du mich denn gar nicht mehr lieb, Ali Kerimbay?
Der Überfall.
Passieren so ein paar Sachen, aber.
Die sind schon da, also der Film spielt nicht die ganze Zeit in dem Zug.
Wenn man nicht so richtig zuhört, schon eher langweilig. Kann schon langweilig sein.
Ja, für jemanden, wie gesagt, wenn man Fast and the Furious Gucker ist heutzutage oder ein kleines Kind, was vorher Goldfinger und Feuerball geguckt hat, dann ist Liebesgrüße aus Moskau schon ein Rückschritt.
Ja.
Philippe, wie ging's weiter? Also, wie hast du den Film weiter empfunden? Wie war das so für dich? Ich meine, das ist ja so weit weg heutzutage, 1963.
Ich habe Sean Connery als charmant in seiner Rolle wahrgenommen. Also da konnte ich schon nachvollziehen, dass er Charisma einsetzen konnte und dass es auch bei den Zuschauern gewirkt hat. Es ist mir nicht ganz eingeleuchtet, wie schnell dann zum Beispiel eine Romanova dann eben auch wirklich ihm verfallen kann. Wie viel davon war gespielt, wie viel war dann echt? Ist aber auch eine schöne Situation für den Zuschauer, dass man da im Dunkeln gelassen wird. Also da haben sie das ziemlich gut hinbekommen, die Macher des Films, auch so eine gewisse Doppelbödigkeit zu lassen in der Beziehung zwischen den beiden. Das war schon etwas schwieriger dann so zu schlucken, als es hinterher zu den Verhören kam zwischen Bond und der russischen Dame. Zum Beispiel auf dem Boot, wo das Diktiergerät mitlief. Und sie eigentlich gar nicht so Bock hatte, ausgequetscht zu werden und über Dienstliches zu reden und irgendwie ausgenutzt zu werden, sondern Bond, also James, lass uns doch über uns reden. Das war so eher der Tenor, in dem sie unterwegs war.
Ja, das ist auch eine geile Szene, wo dann diese Überblendung in das Büro von M ist und dann hörst du nur noch über das Tonband, wie die beiden miteinander reden und dann sagt Bond, also Bond versucht ja immer wieder darauf, ja, okay, machen wir gleich, aber erstmal die Lecter.
Ja,
so, ja, okay, die Lecter. Und sie soll die ja beschreiben, damit die Engländer wirklich wissen, die ist echt, das ist eine echte Lecter. Ja, das hat sie sich nicht nur ausgedacht, ja, es ist zwar eine Falle, aber von wem? Von den Russen? Vielleicht. Aber es ist zumindest eine echte Lecter. Wir machen das nicht hier um irgendeine Attrappe.
Echter Köder.
Genau, ein echter Köder. Und dann gibt's, wie gesagt, diese Überblendung in das Büro. Bond versucht sie dann halt immer wieder auch, wenn man das auf Tonband hört, immer mal wieder in die Richtung zu lenken. Aber dann biegt er plötzlich ab und sagt, ja, in, ich weiß nicht mehr wo, da kannte ich mal ein hübsches Mädchen. Und in dem Moment drückt M auf Stopp. Moneypenny ist mit im Büro. Nur Typen und Moneypenny. Und dann schickt er sie erstmal raus. Und sobald sie raus ist, weil jetzt wird's prekär, jetzt erzählt Bond wieder eine seiner Schmuddelgeschichten, drücken sie auf Play. Moneypenny geht an ihren Schreibtisch und schaltet das Sprechgerät, also auf, dass sie zuhören kann in dem Raum. Und dann erzählt Bond zu Ende und dann macht er aus und dann, ja, Miss Moneypenny, da sie ja sowieso zugehört haben. Ja. Ganz, ganz geile Szene. Also das finde ich super.
Cool gemacht. Also.
Und aber das war eine problematische Szene für dich, dieses Verhör. Er hat sich ja ausgefragt, um herauszufinden, ob es eine echte Lecter ist.
Problematische in dem Sinne, dass ich ihre Motivation nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also da hab ich mich schwer damit getan, irgendwie ihr das abzukaufen. Entweder sie hat als Spionin schlecht gespielt, dass sie verknallt war, oder es war schlecht geschrieben, dass sie verknallt war, so in der Art.
Ich habe sie schon als, also Bond hat sie in der ersten Nacht schon.
Duschka.
Ich glaube, mein Mund ist ein bisschen groß. Für mich ist er genau richtig, oder was sagt er?
Ja, irgendwie sowas. Ich glaube auch, er hat da bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, das ist es eben, wo ich denke, echt? Okay, aber meinetwegen ist es halt Bonds Superfähigkeit.
Für Ballett ist sie halt 3 Zentimeter zu groß geworden, was soll man machen?
auch ein bisschen komisch später im Film, und das ist dann auch so die letzte fragwürdige Motivationsfrage, als der Sohn von Ali Kerim Bey auf einem Bahnhof da von dem Tod seines Vaters erfährt. Und seine größte Sorge ist, dass sein Vater gerecht wird, und dann sagt Bond, dafür haben sie schon gesorgt, dein Vater, er hat seinen Tod selber gerecht. Und dann schien im filmischen Kontext für den Sohn alles in Ordnung. Also da hatte ich auch gedacht, das könnte unter Umständen eigentlich mehr mit jemandem machen, so eine Nachricht zu erhalten. Aber es ist ein kleiner Nebenschauplatz. Also als Charakter ist der Sohn nicht so präsent, und dann ist es verschmerzbar, wenn der einfach nicht so realistisch oder nachvollziehbar agiert. Und abgesehen davon war das wirklich eine coole, spannende Geheimagentengeschichte, bei der Agenten sich gegenseitig beschatten und wissen, dass der andere da ist, aber sie sind in der Öffentlichkeit und können deswegen nicht einfach so drauf losschlagen oder zugreifen, und dann bleibt so dieses Katz-und-Maus-Spiel, und zwar so quasi von Angesicht zu Angesicht, die ganze Zeit aufrechterhalten. Und
ein Engländer trinkt niemals weißen Wein zum Fisch. Roten Wein
zum Fisch. Ich wollte gerade mal.
Roten Wein zum Fisch. Roten, ja. Ich bin halt auch kein Engländer. Haben Sie vielleicht ein Streichholz?
Ich benutze immer mein Feuerzeug.
Das ist noch besser.
Bis es kaputt geht.
Großartig.
Die Erkennungschiffre, jetzt kenne ich sie endlich auch.
Red Grant, also das muss ich nochmal sagen. Red Grant, und da wollen wir langsam ins Fazit kommen.
Gerne, ja.
Mal ganz kurz die Schurken. Ich finde, dass Rosa Klepp, also Lotte Lenya als, die finde ich, diese kleine, zierliche, rothaarige, ältere, wie alt mag die da gewesen sein? Mitte 50?
End-50erin könnte gut hinkommen, ja.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine super ungewöhnliche Schurkin, wie ich finde. Dann haben wir den Kronstein, der nicht ganz so präsent ist, aber als Gehirn schon ganz cool. Blofeld kommt halt wirklich die Katze, ja, das ist eigentlich unter ferner Liefen. Aber dann kommt Red Grant, Robert Shaw. Und der hat so eine geile Präsenz in diesem Film. Der ist so cool. Den fand ich als Kind auch relativ langweilig, weil der hatte keine Melone, mit der er irgendwem irgendwie Statuen köpfen konnte. Und der hatte keinen Metallgebiss, mit dem er Leute totgebissen hat oder so. Der war einfach nur ein besonders großer, gut gebauter, also für die damalige Zeit gut gebaut, ne, blonder Typ.
Ja.
Der hätte auch ein blonder Bond sein können.
Der konnte gut untertauchen.
Ja,
voll. Also als hätte man den prototypischen Bösewicht so weit runtergetont, dass er auch als Geheimagent fungieren kann.
Und wie geil ist bitte die Szene, das muss ich einmal kurz sagen, wie geil ist bitte die Szene in dem Zug, wo die beiden erst verbal gegeneinander und, also wo auch dieses, es hätte mir auffallen müssen, ein Engländer trinkt niemals roten Wein zum Fisch.
So wie die Michael Fassbender-Szene in Inglourious Basterds, wo er sich über die Fingergeste verrät.
Ach ja, genau, solche Sachen. Und diese ganze Szene in dem Zug, wie die beiden miteinander interagieren und dann, wie es zu diesem Kampf kommt. Und das ist so gut gemacht. Klar ist ja aus heutiger Sicht, natürlich ist der nicht mehr so durchchoreografiert, wie heute ein Kampf wäre, aber der wirkt so echt, so dreckig.
Ja, dreckig wirkt er.
Die kämpfen wirklich miteinander. Das ist keine Ahnung, durchchoreografierter Karate-Scheiß in Anführungsstrichen, sondern die prügeln sich da und die wollen sich umbringen.
Und auch nicht so eine halb motivierte Kampfszene. Da kann ich ja zu späteren Filmen noch was sagen.
Ich weiß schon, was du meinst. Wir kommen ja noch zu einer anderen Zugszene.
Ja.
Aber die Szene, die fand ich tatsächlich als Kind schon geil, dieser ganze Ablauf, wie er sich dann hinknien muss und stecken sie ihre Hände in die Hosentaschen, so wo ich damals gedacht habe, wenn jemand mit einer Pistole einen anderen bedroht, sagt er doch immer Hände hoch. Und Bond musste die Hände in die Hosentaschen stecken.
Mal was anderes, aber was auch durchaus gut funktionieren kann.
Ja, total. Also ich meine das auch keineswegs negativ. Das war für mich als Kind, der ich halt noch nicht, ne, sind wir wieder bei dem Thema, man hat noch nicht so viel gesehen, fand ich das total geil. Und dann kommt halt dieser Koffer zum Einsatz mit dem Tränengas. Ja, die Koffer müssten alle gleich sein. Und dann will Bond, nein, ich mach das. Ne? Und dann nimmt er den Koffer und dreht halt die Riegel nicht. Und dann schießt ihm das Tränengas ins Gesicht. Und das ist eine geile Szene. Und wie er auch sagt, das finde ich auch geil, mein Lieber. Mein Lieber, sagt ihr in der Partei nicht Genosse? In welcher Partei?
Ja.
Und das ist so geil. Und dann geht Bond das Licht auf. Natürlich. Das Phantom, irgendwie, das war die ganze Zeit und bla. Und dann rafft er, was da alles gerade passiert ist. Das ist so eine gute Szene.
Ja, sehe ich auch so. Also super geerdeter Bond-Gegner, genauso wie der ganze Film ja geerdet ist. Und ja, finde Grant auch ein super Charakter. Fand auch diese Geschichte mit den Händen in den Hosentaschen immer sehr cool, sehr authentisch. Kannte ich so als Maßnahme, um jemanden in den Schach zu halten, auch nicht. Da kannte ich auch nur Hände hoch. Aber das ist so schlüssig irgendwie so. Ja klar, natürlich, Hände in den Hosentaschen. Also fand ich irgendwie cool, hat mich auf authentische Art und Weise irgendwie beeindruckt. Und Rosa Klepp, auch cool, weil man erwartet vielleicht was anderes, wenn man sie so sieht. Ne? Sieht sich ja schon eher, also schon rüstig aus, aber trotzdem auch ein bisschen, ja, durch das Alter ein bisschen gebrechlich schon.
Ja, weil sie auch so klein und zierlich ist.
Genau, ne? Also man rechnet da nicht so damit, dass sie da jetzt irgendwie der Spitze einer Verbrecherorganisation sitzt. Ich bin mit dem Schurken-Setup ganz zufrieden.
Ohne viel Firlefanz sind die sehr zielstrebig. Also die brauchen keine unfassbar aufwendigen Maßnahmen, sondern mit den paar unauffälligen Moves, die sie anwenden, kommen sie schnell zum Ziel oder kommen sie sehr weit. Also so ein Grant, der ist einfach plötzlich ein Vertrauter von Bond. Von jetzt auf gleich. Ohne dass er da jetzt sich eine Maske aufsetzen musste und irgendwie ein Halsband, mit dem er die Stimme verzerren kann, oder ohne dass er mit einem Westentaschenkopierer ein Geheimdokument kopieren musste, um sich auszuweisen, sondern einfach in seiner Persona so, sich so hineinbegeben konnte in diese Rolle. Und das machen die beide, sowohl Klepp als auch Grant, ziemlich zielstrebig und unauffällig, und das macht was her.
Dann ganz kurz zum Bond-Girl. Entschuldigung, aus heutiger Sicht, ganz kurz zur Bond-Woman. Tatjana Tanja Romanova, gespielt von Daniela Bianchi. Wie fanden wir die? Ich fand sie, die sieht gut aus, also klar, muss ja ein Bond-Girl. Ist sehr Kind ihrer Zeit. Verfällt Bond recht schnell. Du hast es schon gesagt, Philippe. Fand ich nie so problematisch. Sie hat aber auch so ihre Momente, wo man denkt, ja okay, da ist sie jetzt aber relativ tough.
Ja.
Finde ich. Also sie hat so ein paar Momente, wo sie Bond Paroli bietet, hat natürlich nie so richtig eine Chance, das ist halt auch der Zeit geschuldet. Ja. Aber sie hat so ein paar Momente, wo sie nicht so dummchenmäßig rüberkommt.
Nicht so kindlich naiv.
Genau.
Dummchen nicht, aber sie ist halt auch einfach eine Expertin, sag ich mal, für Dechiffrierungsaufgaben in der Botschaft in Istanbul. Also,
ja, Expertin.
Ja, aber sie arbeitet da schon. Ja, also sie hat es schon ein bisschen zu was gebracht. Also ich glaube, das war da zu der Zeit auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass eine junge Frau in dem Alter da in der Botschaft so arbeitet, oder? Weiß ich nicht. Also dass man da schon so von Karriere sprechen konnte.
Es sticht in der Story ein bisschen heraus.
Also man
sie kloppt sich nicht mit einer anderen um einen Mann.
Nee, man traut ihr das schon zu, dass sie da schon ein gewisses Standing hat. Und von daher passt auch diese Rolle des Dummchens gar nicht so zu ihr. Sie verfällt natürlich dann James Bond und nimmt auch da dann so ein bisschen naive Züge an, aber
sonst funktioniert die Story nicht.
Was soll sie auch machen? Nee, genau, also als Dummchen habe ich die auch gar nicht so empfunden. Finde sie aber jetzt auch nicht herausragend. Fehlt halt noch so ein bisschen das, was sich dann in den späteren Filmen etabliert, dieses anfängliche Gefrotze, nenne ich es mal, zwischen Bond und dem Bond-Girl, die sich ja meistens, wenn sie sich kennenlernen, noch gar nicht so richtig grün sind und sich dann so im Laufe der Handlung erst einander annähern.
Was im Laufe der Story vielleicht ein bisschen nervt und sie dadurch etwas hemmt in ihrer Entfaltung als Charakter, ist eben dieses immer wieder im Zug eingesperrt werden. So, du bleibst hier, ich gehe was Vernünftiges oder was Sinnvolles oder was Wichtiges klären im Speisewagen und klopfe dreimal, dann weißt du, dass ich es wieder bin. Und jetzt bleibst du aber wieder hier.
Ich bestelle auch dein Essen übrigens.
Ja.
Ja, sie ist doch auch nur eine Frau. Die kann, ne? Denn sie darf backen.
Ja, richtig.
Nein, Spaß, natürlich nicht. Also, es ist schon, ja, man merkt einfach, dass der Film ein Kind seiner Zeit ist.
Das sind die frühen 60er. Ich meine, das ist echt.
Ja, genau. Mehr.
Typisch, so eine Verhörungsohrfeige, die gehört einfach dazu in den 60ern.
Ja, das ist schon ganz schön krass. Okay. Dann kommen wir, bevor wir zum Hauptdarsteller kommen, noch einmal kurz zum Titelsong, From Russia With Love. Ich finde den Song okay, aber ist auch keiner der ganz überragenden Bond-Songs. Ich finde den nur okay.
Ja, hat sehr viel Pathos, finde ich. Und es ist schon ein sehr typisch bondiger Titelsong, finde ich. Das schon, ja, der hat sehr viel Breite und Epik und so. Aber ja, mir ist der zu pompös irgendwie. Also das ist
der auch, ist doch gar nicht, also meins. Mir ist der eher zu wenig pompös. Ja? Wo sind da die krassen Bläser?
Okay, dann aus ist Goldfinger. Dann ist vielleicht pompös das falsche Wort. Er ist mir zu schnulzig.
Ja, das lasse ich schon eher durchgehen.
Einigen wir uns auf schnulzig.
Ich höre mal ein bisschen rein.
From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world.
Man kann es jetzt nicht sehen, aber Markus hat es gerade währenddessen mimisch angedeutet. Dieses Tambourin im Hintergrund, was so ein bisschen an diesen Nahen Orient referenziert. Und das passt schon ganz gut zu diesem russischen Sehnsuchtsthema irgendwie. Meins ist es nicht.
Fand ich so unspektakulär, dass ich es vergessen hatte und tatsächlich jetzt nochmal reinhören musste. Aber es ist schon eine Blaupause, vermute ich mal. Also man kann ja nicht behaupten, dass es einfallslos und stereotyp und generisch sei, weil die Songs damals wahrscheinlich eben diejenigen waren, die sowas überhaupt erst etabliert haben. Und ja, man hört in der Gesangsmelodie so bestimmte Mini-Phrasen, so irgendwie so drei absteigende Töne, bei denen man sich denkt, Moment, das ist doch aber sowas von James Bond-Vokabular. Oder immer mal so ein, keine Ahnung, leichten Tango-Anschnitt in dem einen oder anderen Percussion-Bereich. Irgendwie eine Art von vorsichtiger Zurückhaltung, also das Geheimagentige, aber auch so das Feurige angedeutet wird, also die Liebschaften, die Bond mit den Damen da hat. Ja, es bleibt im heutigen Kontext einfach nicht so gut im Gedächtnis hängen, weil hat sich durch die danach folgenden Songs in etwas Generisches verwandelt, was es damals garantiert nicht gewesen ist.
Ich finde, das Tempo des Songs passt ein bisschen zum Tempo des Films.
Das stimmt.
Der Film ist gewachsen in den Jahren für mich, der Song nicht. So, Bond. Sean Connery, das zweite Mal, dass er Bond spielt. Ich finde, macht er noch besser als im ersten. Das war der erste Film, also der zweite ist dann auch der erste Film, wo er seine richtige Synchronstimme hat, den G.G. Hoffmann, und trägt für mich ganz viel auch zur Atmosphäre bei. Und Bond ist schon cool in dem Film. Also er hat wenige One-Liner, was später noch ein bisschen mehr kommt. Aber er ist schon echt cool in dem Film. Also wirklich, er ist eine coole Socke. Ich finde, Sean Connery hat in Liebesgrüße aus Moskau und dann in Goldfinger seine zwei besten Performances. Und übrigens ist Liebesgrüße aus Moskau auch der Lieblingsfilm von Sean Connery gewesen. Also der Lieblings-Bond-Film. Mhm. Also ich würde ganz klar sagen, also für mich ist so Sean Connery sowieso der Bond. Und darum ist das hier, die Performance ist super. Und übrigens der letzte Bond-Film, wo er kein Hart halt haben musste.
Ja, auch natürlich, wie soll das anders sein? Mein Lieblingsdarsteller, wie von den meisten wahrscheinlich. Ich finde ihn, ich weiß gar nicht, ob ich ihn besser finde als im Teil davor. Das Problem an Dr. No ist so ein bisschen die Stimme, weswegen er da so ein bisschen negativ auffällt. Ich finde, dass er an Dr. No, obwohl wir jetzt nicht über Dr. No sprechen wollen, aber ich finde ihn da ein bisschen frecher irgendwie, ein bisschen spitzbübischer, während er hier in Liebesgrüße aus Moskau schon ein bisschen abgeklärter ist und mehr Agent einfach und auch mehr Agentensachen macht. Also ich finde ihn schon sehr, sehr cool. Auch gesellschaftlich ist er da sehr, sehr cool unterwegs im Zug. Der weiß genau, was man zum Verstrinken darf und was nicht. Er weiß, wie man sich dort benimmt und bewegt. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr passend. Und auch der Umgang zum Beispiel von ihm mit Grant, die ja schon so ein bisschen umeinander herumschawenzeln, aber es ist irgendwie immer stilvoll. Es ist immer auf Augenhöhe auf eine Art. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Und? Professionelle Todfeindschaft.
Ja, so ungefähr. Gibt es denn nicht sogar die Szene mit der Zigarette?
Ich glaube, irgendwie also auf den Knien bittet er um eine letzte Zigarette, ja.
Ja.
Ich weiß gerade gar nicht genau, wer wen bittet.
Ja, Bond bittet Grant um eine Zigarette. Ich bezahle sie auch.
Ach ja, mit Goldmünzen.
Und dann, ich habe Goldmünzen in dem. Und so kommt er ja dann überhaupt erst dahin. Also es ist eigentlich, das ist keine Nettigkeit. Der will ja an den Koffer, das Grant den Koffer.
Ja, aber trotzdem, aufmachen. Er könnte ja auch einfach die Goldmünzen nehmen und ihm die Zigarette dann verwehren.
Aber sehr progressiv, 1963. Das Zigeunerlager, ich sage hier bewusst Zigeunerlager, sagt man heute eigentlich nicht mehr, aber damals, es war ein Zigeunerlager, wo diese beiden Frauen gegeneinander kämpfen, weil sie den gleichen Typen lieben. Mhm. Aus heutiger Sicht undenkbar. Ja. Undenkbar. Die beiden Frauen kämpfen da gegeneinander und dann greift ja dieser Kirilenko, glaube ich, ne?
Der Bulgare?
Ja, genau. Der greift dann da an, der ja irgendwie in den Dunstkreis von Spectre, der da irgendwie drauf angesetzt ist.
Ja,
so ein
Handlanger, ne? Ja.
Und egal, lange Rede, kurzer Sinn, es kommt danach, also Bond rettet den Anführer dieser Zigeuner und der dankt ihm total und gibt ihm, was er will. Und Bond sagt dann, ja, lass die Frauen nicht mehr gegeneinander kämpfen.
Das mach er nicht.
Wo ich dann denke, okay, eigentlich ganz cool, der will nicht, dass nur weil zwei Frauen den gleichen Typen lieben, dass sie sich umbringen sollen. Was soll das?
Also könnte man sagen, so, ach, diese unzivilisierten Zigeuner und kommt der weiße Mann und muss denen das erstmal erklären, dass man das nicht macht. Ja, da kann man irgendwie so drüber nörgeln, aber immerhin wollte irgendein Drehbuchschreiber, dass sowas einfach, also dass da Respekt entgegengebracht wird. Ja. Von der damaligen Zeit aus war es vielleicht in irgendeiner Art und Weise auf einer Ebene ein Fortschritt.
Und für Bond, ne? Bond kriegt dann ja, die beiden Frauen, die gegeneinander gekämpft haben, kriegt dann ja Bond. Die gehören jetzt beide dir. Sagt ja dann Ali Kerim Bey. Ja, mach mal. Und dann blendet es ab. Ja, was hat Bond wohl mit diesen beiden Frauen die Nacht über gemacht? 1963. Und damit sind die durchgekommen. Das durfte so im Kino gezeigt werden. Ich meine, das ist was sehr also, eindeutig.
Kämpfen lassen geht nicht klar, aber hey. Bond mit beiden Girls, kein Thema.
Ist schon krass.
Ja, ja.
Das ist eine Friedensbotschaft.
Ja. Ja. Make love, not war. Ja, Philippe Connery.
Er kommt cool durch den Film. Das kaufe ich ihm ab.
Cool.
Andere könnten vielleicht versuchen, cool daherzukommen oder es mit One-Linern übertreiben oder vielleicht sogar ein bisschen verbissen daherkommen. Also wenn man an GoldenEye oder Casino Royale denkt, so die eine oder andere Szene war dann eher nicht cool und gelassen oder abgeklärt oder weiß der Geier was, sondern da hat man wirklich in der Gesichtsmuskulatur von jeweils Brosnan oder Craig eher gesehen, dass sich da jemand ins Franchise hinein beißen muss. Und da kommt dem Connery wahrscheinlich zugute, dass es der zweite Film ist. Mhm. und das dann auch von sich aus, von der Persönlichkeit aus, eine andere Selbstverständlichkeit mit reinbringt in die Rolle. Also geht absolut klar. Vielleicht fehlt so der ein oder andere ganz schillernde charismatische Moment, aber so ein Grundcharme ist durchgehend da. Das ist, steht einfach außer Frage. Also allein schon irgendwo in eine Botschaft reingehen und die Art und Weise, wie man danach fragt, ob die Uhr funktioniert.
Ja. Ist, russische Uhren gehen immer richtig. Und dann explodiert die ganze Boot, also irgendwo die Bombe und das, und wie Connery, also wie Bond, dabei grinst. Also der schmunzelt ja während dieser Explosion. So, ja. Das ist so geil. Das ist ganz, ganz groß.
Da weiß er einfach, wie der Umgang mit den Behörden funktioniert. Ist dabei respektvoll, aber trotzdem so ein bisschen pieksend und hinterher einfach abgeklärt. Mhm. Ja, funktioniert gut. Guter Bond.
Cool.
Cool. Kannst du dem auf einer Skala von 1 bis 10 Punkte geben?
So in Retrospektive, nochmal mit dem Nachgespräch, um in meiner Erinnerung auch noch Dinge zusammenzufügen, sind das schon auf der Bond-Skala 8, auf der so allgemeinen Filmskala auch ziemlich gute 7.
Cool. Tobi?
Ich nehme jetzt mal nur die Bond-Skala und würde auch auf 8 gehen. Für mein ganz inneres Bond-Ranking. Bei dir?
Wie gesagt, früher mochte ich den nicht. Mittlerweile ist es einer meiner Liebsten. Ich würde ihm 9 geben. Mhm. Ich finde ihn unglaublich gut.
Ja, kann ich verstehen.
Also starker Film. Mhm. Liebesgruß aus Moskau. Als nächstes kommt
Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Wir reisen 5 Jahre weiter ins Jahr 1969.
5?
Ja, 5. Den Gag haben wir jetzt rausgeschnitten. Das könnt ihr nicht verstehen. Und es ist der 6. Teil der Reihe. Ursprünglich war er als Teil 4 geplant, aber die Macher sahen irgendwie in diesem Teil und Fireball eine große Ähnlichkeit, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann, weswegen sie dann mein Leben nur 2-mal zwischengeschoben haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es der 6. Teil und der 6. Teil hat einen anderen Darsteller. Wir haben hier nicht mehr Sean Connery als Bond, sondern George Lazenby, die Eintagsfliege, wie manche ihn gerne nennen.
Wir haben ihn früher immer so genannt.
Ja, aber bevor wir da jetzt allzu tief eintauchen, Philippe, du hast natürlich das Wort. Was sagst du?
Geiler Film. Das hätte ich nicht gedacht, dass Lazenby mich so mitnimmt, aber von dem Film bin ich echt überzeugt.
Da freue ich mich.
Das hat mich noch mal mehr ans Bond-Franchise gebunden.
Okay, warum gerade der?
Weil Bond da noch mal ein bisschen mehr Tiefe bekommt, ein bisschen runder wird als Mensch, als Person, durch eben auch diese echte Liebesbeziehung, die ein bisschen torpediert wird, aber natürlich alles nur im Dienste.
Torpediert? Du meinst, weil er auf dem Berg dann sämtliche Mädels flachlegt?
Er hat bestimmt die ein oder andere weggelassen.
Ja, okay, immer bunt hat er nicht.
Ja gut. Und ob er mit Grunter, naja, man weiß es nicht.
Hatte die alte Kudin schon gesagt, wenn du noch haust. Das alt war natürlich nicht so gemeint.
Vielleicht hatte die eine oder andere ihre Laktoseintoleranz noch nicht ganz überwunden und dann war das eben nicht so die.
Oh, du gehst schon auf die Story ein.
Die richtige Wahl. Der Film hatte eine schöne Mischung aus teilweise noch geerdeten Szenen oder nachvollziehbaren Szenen, aus nachvollziehbaren persönlichen Motivationen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen den Bond-Wahnsinn im Bösewicht. Oder auch ein bisschen mehr den Wahnsinn. Das fand ich eine richtig gelungene Mischung aus bescheuerter Welteroberung. Geil, ne? Aber auch nicht so auf ganz billig erdachte Art. Also nicht irgendwie Atombomben und fertig oder so, sondern mit einem Virus. Und der Weg, wie das Ganze verteilt werden sollte, ist nochmal extra. Ja. Extra perfide, aber eben das Ganze auf relativ geerdete Art mit einer schönen, weit entlegenen Bösewicht-Menschen und so ein bisschen Undercover-Situationen, die auch genug Potenzial mitbringen, um den einen oder anderen Schmankerl mitzubringen, also so humoristischen Schwank gut einzubringen. Also da wirken One-Liner und Punchlines nicht so ganz deplatziert, sondern aus der Situation heraus. Es ist nochmal etwas ja, stimmiger in der, im Ambiente.
Philippe, du hast gerade One-Liner erwähnt. Ich finde, dieser Film hat einen der besten One-Liner der Bond-Geschichte.
Mhm.
Tobi, du hast vorhin die Hörspielkassetten erwähnt. Und da gibt's eine Szene ganz am Anfang, wo Bond Tracy am Strand rettet. Und sie haut dann ab. Und dann sagt er so grinsend, also er grinst nicht direkt in die Kamera, aber er grinst und guckt so irgendwie an der Kamera vorbei und sagt dann, ah, das wäre dem anderen nie passiert. Und ich habe das als auf der Hörspielkassette nie verstanden, weil der Synchronsprecher ja der gleiche ist. Das ist ja auch G.G. Hoffmann. Mhm. Ich habe das nicht verstanden, wieso dem anderen. Mhm. Und erst als Erwachsener, wenn du dann auch diesen Film siehst, anderer Schauspieler, dass das eine Anspielung auf Sean Connery ist, ist einfach so großartig und das 1969. Man denkt ja immer, ah ja, die 60er und alles, was davor ist, das war alles so nett und das war alles noch nicht so in Anführungszeichen noch nicht so schlau und noch nicht so durchgeplant. Und hier hat man so einen geilen vierte Wandwitz.
Ja.
Ich finde das einer der besten One-Liner, die es gibt in der ganzen Reihe.
Ja, ich wusste das ja auch nicht. Ich kannte den Film auch nicht, hatte mir damals die Kassette von dir ausgeliehen und war auch ein bisschen irritiert, ob dieses Satzes. Den Film habe ich erst sehr, sehr viel später gesehen. Und insofern war das auch lange Zeit für mich ein ganz normaler Bond-Film, wie jeder andere auch, weil ich wusste ja nicht, dass es nicht Sean Connery ist, der da spricht oder der da spielt. Und es ist auch relativ bunt hergegangen beim Casting zu dem George Lazenby. Also Sean Connery hatte unterm Strich gesagt keinen Bock mehr so richtig. Der war angenervt von dieser riesen Publicity und dass er nur noch auf diese Rolle des Bonds irgendwie gemünzt worden ist und er gar nichts anderes mehr machen konnte. Er war auch unzufrieden mit der Gage und auch mit der Gewinnbeteiligung war er nicht so richtig zufrieden. Und während dieser Film gedreht wurde, war er beschäftigt mit Dreharbeiten zu dem Film Shalako. Das ist ein Western. Ich weiß nicht, ob man ihn kennt. Also nein, ich kenne ihn nicht.
Ich kenne ihn auch nicht. Und ich bin Film- und Sean Connery-Fan. Okay. Nie gehört.
Dann scheint es ein relativ unbekannter Film zu sein.
Ich will nicht als Maßstab gelten, aber
ich habe es aber auch noch nie gehört. Und es wurden da unter anderem einige bekannte Namen gecastet für diesen Film. Unter anderem war auch Roger Moore schon dabei und auch Timothy Dalton und auch Adam West, unser Freund in Strumpfhosen.
Batman.
Richtig. Und Lazenby selber wurde von Harry Salzmann, also einem der Produzenten, bei einem Friseurtermin zum ersten Mal wahrgenommen und hat daraufhin eine Einladung zum Casting bekommen. Und der.
Aber bei einem Friseurtermin in einer Anzeige, ne? Nicht beim Friseur selber. Weil Lazenby war Model für Shampoo.
Ach so, ja, yeah, ja.
Für, also genau. Er saß nicht, ja, es klang gerade so, als wenn er da neben Salzman gesessen hätte.
Nee, oh, der sieht aber nett aus.
Genau, nein. Lazenby war lediglich Model, also der hatte keine Schauspielerfahrung und der hat Werbung gemacht, Anzeigen und auch Fernsehwerbung für Schokoriegel und, wie gesagt, Shampoo auf jeden Fall.
Und dann wurde er zum Casting eingeladen, weil er offenbar ganz gut in das Bild passte und da hat er auf jeden Fall auf ganzer Linie überzeugt und auch in den Kameratests hat er sich gut angestellt, er hat eine unheimliche Präsenz.
Auch vor allen Dingen in den Kampfszenen, ne? Die sollen sehr realistisch gewesen sein und er hat ja auch einen Stuntman K.O. geschlagen.
Ja, sich aber auch den Arm später gebrochen während der Dreharbeiten, weil er Stunts selber machen wollte. Und
geiler Typ eigentlich.
Er war einfach
hoch anzurechnen.
Auch ein großgewachsener Typ, war schon eine Erscheinung, glaube ich so. Mhm. Und so wurde er dann zu Bond. Und vielleicht nochmal kurz zu der Handlung. Philippe, du hast ja gerade gesagt, so teils geerdet, teils irgendwie sehr fantastisch.
Mhm.
Worum geht's eigentlich? Also
ja, eigentlich will Bond ja kündigen und dann ist es doch nur Urlaub. Und am Ende geht's darum, dass Bond wieder auf Jagd nach Blofeld gehen will und Piz Gloria und Weltherrschaft.
Also eigentlich geht's darum, dass Bond natürlich die Welt retten möchte.
Naja, es geht er macht ja tatsächlich auch ein bisschen Ermittlungsarbeit, ne? Also er bricht ja in
die Anwaltskanzlei.
In diese Anwaltskanzlei zum Beispiel ein, klaut da noch einen Playboy.
Ja, ja.
Das ist ganz witzig.
Kanzlei Gumbold.
Genau. Und er freundet sich ja auch mit Draco an, diesem Unterweltboss.
Von Draco Constructions?
Ja, genau.
Aber
er ist ja irgendwie auch Unterweltler, ne?
Also das
ist ja
beides.
Genau.
Und ja, es ist tatsächlich schon beides. Also mit den großen Margen, die man beim Bauen erwirtschaften kann oder wie viel Geld man da waschen kann, das hilft sich schon gegenseitig.
Ein Schlitzohr.
Mhm. Ein ausgekochtes.
Und die Frau, die am Anfang des Films gesehen wird, die Bond rettet, die
so
dann
klein ist die Welt,
abhaut, die ist die Tochter von diesem Draco und der bittet Bond dann darum, auf seine Tochter aufzupassen, weil die halt Selbstmord Gedanken hat und ein bisschen verschwenderisch lebt und das Geld durchbringt und Männer durchbringt und ja, die lebt einfach living on the edge, würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Hätte man in den 80ern vielleicht gesagt. Und dann gibt's halt die Handlung, dass Bond Blofeld sucht und dabei hilft ihm Draco dann ja auch. Der genau, bringt ja dann ja überhaupt auf diese Spur mit den Gumballs, der Anwalt von Blofeld ist, und dann geht's ja um die
Le Chance.
Genau, das zu beweisen, dass Blofeld wirklich ein Graf de Blochon ist, mit den Appenohrläppchen, also ne, dass er keine Ohrläppchen hat und so.
Da gibt es jemanden, der sich für einen Grafen ausgibt, für diesen Graf de Blochon, und das ist ja Blofeld. Mhm. Also er gibt sich ja als Graf de Blochon aus.
Es geht da irgendwie so um Macht und um Erbschleicherei und sowas in der Art.
Genau, deswegen wird ja Bond dann quasi eingeschleust, in Anführungszeichen, in die Organisation als Heraldiker, der ermitteln soll, ob er wirklich berechtigten Anspruch auf diesen Grafentitel hat.
Mhm. Sir Hilary Bray.
Genau, Hilly.
Also das ist auch der Film, den ich am längsten, den oder Liebesgrüße aus Moskau habe ich am längsten nicht gesehen, aber den habe ich am seltensten gesehen.
Ja.
Was auch damit zusammenhängt, dass ich diesen Plot mit den Mädels, die hypnotisiert, finde ich ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Teilweise ist der Film super, aber teilweise hat er auch so seine Momente, wo ich einfach so denke, nee.
Ich mag den sehr gerne.
Ich mag den auch gerne, aber wie gesagt, der hat so ein paar Momente, beim letzten Mal gucken, mag jetzt 2 Jahre her sein, habe ich gedacht, oh, ernsthaft jetzt?
Also diese Mädels, die dort auf dieser Kur sind.
Tobi, du warst auch auf so einer Kur, ne?
Genau, auf Pax Gloria, ja.
Ja, okay. Genau, so eine. Ja. Die sind schon so krass, so derbe überzeichnet, dass ich das dem Film quasi schon wieder verzeihen würde, weil so offensichtlich ist, Leute, macht euch nicht in die Hose, das ist alles vollkommen ironisch. Also klar, befördert es weiter Stereotype, aber Hallöchen.
Das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen Zeitgeist. Ne? Also während ja Liebesgrüße aus Moskau Anfang der 60er gedreht wurde, wo alles vielleicht, oder das ganze Filmgeschäft auch noch ein bisschen ernstzunehmender war, wo es viel so Agentengeschichten gab und Ost-West und auch so Kriegsfilme und sowas, wo man sich vielleicht im Kino auch noch ein bisschen ernster genommen hat. Und ich glaube, so auf die 70er Jahre zugehend wurde es auch im Kino schon langsam so ein bisschen freier und ein bisschen abgedrehter.
Ja, du hast da ja schon die Hippie-Bewegung, du hast freie Liebe. Ja, ne? Das hattest du ja Anfang der 60er noch nicht, das hast du da schon.
Und im Prinzip ist es ja, also in Austin Powers wird es dann ja auf die Spitze getrieben.
Ja, klar.
Aber alles, was in Austin Powers so krass parodiert wird, findet ja eigentlich da statt, also auch das ganze, dieses ganze Setting mit diesen 60er Jahre in Cocktailkleidern rumlaufenden Mädels und das ist ja schon sehr, ja, so sehr, sehr Bond-Klischeeig, so das überzeichnete Bond-Klischee von Austin Powers zumindest.
Selbstreferenziell.
Ja.
Was ich aber ganz toll finde an dem Film ist die ganze Geschichte um Bond und Tracy.
Ja, die ist einzigartig,
beiden,
ne? Ja.
Wie die beiden sich kennenlernen, sich am Anfang, Tobi, du hast es bei Liebesgruß aus Moskau schon gesagt, dass es in den künftigen Filmen, dass die sich erstmal frotzeln.
Ja.
Und das tun sie hier. Die können sich am Anfang nur bedingt leiden. Sie haut ja auch vor ihm ab und sie sagt ja auch, als er sie im Casino auslöst, weil sie keine Kohle mehr hat, und dann kommt sie auf sein Zimmer und sagt, betrachten Sie mich als Frau, die Sie gerade gekauft haben. Und dann sagt er, wer kauft schon eine Frau?
Ja.
Und das ist so, das setzt halt gleich diesen Also sie ist halt ein ganz anderes Bond-Girl als Tatjana Romanova.
Ja, die ist extrem emanzipiert.
Ja.
Die Tracy.
Sie will auf jeden Fall Schulden begleichen. Also sie will mit niemandem irgendwie niemandem gegenüber in der Schuld stehen. Sie will unabhängig sein. Sie will autonom sein.
Genau. So, wenn ich keine Kohle habe, hey, dann komm, geh ich mit dir ins Bett. Ne? Also das ist schon eine, wie du gesagt hast, Philipp, es ist eine emanzipierte Frau, und die Beziehung zwischen den beiden ist toll, und wie Bond auf der Flucht ist und dann in diesem Dorf ist und er sich vor Gunther und Irma Grunter, Bund,
bitte.
Grunter, Entschuldigung, vor Gunther und Irma Bund da irgendwie versucht in der Menge zu verstecken und total panisch ist, weil er auch völlig fertig ist von dieser Flucht. Übrigens auch ungewöhnlich, finde ich, für Bond-Verhältnisse. Also Lazenby spielt Bond sehr viel menschlicher, als Connery das vorher getan hat.
Nicht so überlegen.
Und wie sie dann auf diesen Schlittschuhen ankommt und vor ihm hält und dann geht die Kamera hoch, weil er ja auch so gerade so in sich gesunken ist. Und wie er sie dann anguckt und du denkst so, das ist jetzt gerade irgendwie sein Engel, sein Rettung, sein Schutzengel.
Es ist
so ganz, ganz schön, das ist ein echt schöner Moment.
Ja. Eine richtige Partnerschaft auf Augenhöhe. Es ist nicht so ein Angehimmel und in Anschmachten aus ihrer Sicht, sondern
genau.
Es ist auf Augenhöhe.
Vor allen Dingen für damalige Zeit ist es auf Augenhöhe. Ne? Also,
ja klar, da gibt es auch Szenen, wo man sich denkt, okay, das sind die 60er. Aber man kann sich die beiden schon als wirkliches Paar auch vorstellen,
während
das in vielen anderen Filmen dann eher Affären sind oder
genau.
Sowas. Ne?
Die Beziehung hat im Laufe des ganzen Films bis zum Ende hin Zeit zum Wachsen.
Mhm. Ja.
Ja.
Und das finde ich ganz toll.
Wir sind jetzt schon quasi ziemlich weit am Ende, wenn wir diese Szene im Dorf umschreiben. Also all diese Geschichte in der Ernährungskur, im Ernährungskurort weit oben auf dem Berg, direkt bei Blofeld in der Höhle des Löwen mit den ganzen Erkenntnissen, die dort gesammelt werden. Und dann kommen die Bösewichte dem auf die Schliche, dass das gar kein Heraldiker ist, sondern ein Geheimagent. Und dann geht die Riesenhatz los, den ganzen Berg runter auf spektakulärste Art und Weise und auch sehr fordernd. Ne, das hast du schon gesagt, dass Bond völlig fertig ist. Und irgendwie schaffen sie es, nachdem alle Wintersportarten einmal durchprobiert worden sind. Skifahren, Schlittschuhfahren, Bobfahren.
Oder lieber Bob.
Crash Derby gibt's auch noch, ne?
Ja.
Stimmt.
Ja, tatsächlich. Die geraten noch mit ihrem, was hat sie? Ein Cougar oder so.
Ja, ein Cougar. Eisstockschießen auch.
Ja, stimmt. Das ist aber ohne Flucht. Eisstockschießen gibt's vorher schon.
Und so können sie sich irgendwie befreien und retten und schaffen es mit genug Abstand von diesen ganzen Ereignissen eben eine Hochzeit zu feiern. Und so hat der Film ein Happy End. Das war's. Ende aus.
Wenn man ihn nicht zu Ende gucken würde.
Wenn man ihn nicht zu Ende gucken würde.
Denn er hat das traurigste Ende, was ein Bond-Film haben kann. Bond ist glücklich, ist verheiratet und dann wird seine Frau erschossen. Genau in dem Moment, als er ja zu ihr gesagt hat, oder sie sagt zu ihm, wir haben unendlich viel Zeit. Ne?
Wir haben alle Zeit der Welt.
Oder wir haben alle Zeit der Welt. Und das ist schon krass. Und da gibt's eine Szene in Parker Lewis, der Coole in der Schule. Von der Schule? Kennt ihr das noch?
Nee.
Ich kenn's, klar.
Das war so eine 90er-Jahre-Comedy, Highschool-Comedy. Und da gibt's eine Szene, wo die Schulleiterin Miss Musso in der Videothek ist und total Liebeskummer hat. Und einer der Hauptcharaktere, der Jerry, der steht da bei ihr und sie sagt, ach, ich leih mir einen Bond-Film aus. Am Ende geht immer alles gut aus und Bond bekommt das Mädchen. Miss Musso, das ist aber im Geheimnis ihrer Majestät. Bond heiratet und deine Frau wird erschossen. Also Popkultur, ne? Um nochmal in einer 90er Jahre Highschool-Comedy-Serie wird ein Bond-Film aus den 60er Jahren erwähnt.
Ja.
Ist Popkultur. Und Bond ist auch unglaublich niedergeschmettert.
Und überraschend auch.
Ja, es ist, ja, das Ende ist überraschend. Es ist aber auch überraschend. Also, einerseits ja, andererseits nein. Es war damals die klare Regel, Bond weint nicht. Und Lazenby durfte nicht weinen, aber er war so nah dran am Weinen in dieser Szene. Ich finde, das war unglaublich. Also, ich finde, das war gut gespielt.
Gut transportiert, ja.
Ich fand's ganz toll.
Sollte übrigens eigentlich erst im nächsten Teil zu sehen sein. In Diamantenfieber sollte die Szene zu sehen sein. Am Anfang.
Oh.
Hat es dann aber tatsächlich ans Ende dieses Films geschafft.
Und das wäre nochmal sehr interessant gewesen. In Diamantenfieber bringt er ja vermeintlich Blofeld am Anfang um.
Ja, da gibt's noch eine kleine Referenz, um den Darstellerwechsel plausibler zu gestalten. Sollte es eigentlich auch eine Szene geben, in der Bond einer Gesichts-OP unterzogen worden ist, was sie dann ja auch sich für Diamantenfieber aufgehoben haben, in der dann Blofeld eben eine Gesichtsoperation bekommt.
Was übrigens sehr gut ist, weil es sollte ja danach noch weitere Darstellerwechsel geben, übrigens direkt nach diesem Film wieder zu dem alten, wieder Gesichts-OP, ist schon gut, wie sie es gemacht haben.
Einfach drüber hinweggehen.
Einfach weitermachen.
wo sie nicht einfach so drüber hinweggegangen sind, oder ich finde, es hat ein bisschen das Wesen von James Bond festzementiert, ist eben diese Tragik der, naja, durch äußere Umstände gescheiterten Liebesbeziehung zu dieser zum Unglück verdammten Liebesbeziehung. Da verstehe ich die Abgeklärtheit eines Bond noch mal etwas mehr, so dieser Zynismus, mit dem er Menschen begegnen kann, mit dem er sich auf Frauen einlassen kann und sie dann wieder fallen lassen kann. Und auch so ein bisschen der Alkoholismus, der implizit mit Bond so mitschwappt. Wenn man dieses Trauma erlebt hat, dann wird es für immer Teil der eigenen Persönlichkeit und dann ist ein oberflächlich betrachtet etwas flacherer Charakter eines James Bond nochmal etwas glaubwürdiger, wie er so in späteren Filmen dann vielleicht sein könnte. Also, dass man so eine Art Ruchlosigkeit oder mangelnde Empathie irgendwo wahrnehmen könnte. Das könnte darauf geschoben werden, dass er sich dann schützt, dass er zynisch ist, dass er eben dieses Erlebnis hat, was ihn krass beeinflusst hat, ja.
Was mir gerade noch übrigens einfällt, weil wir gerade von dieser Gesichts-OP gesprochen haben, ein anderer Grund, warum sie das eigentlich machen wollten, oder beziehungsweise wo man sich fragen könnte, in dem Teil zuvor, in Man lebt nur zweimal, ist Bond ja Blofeld schon begegnet. Die kennen sich ja schon. Mhm. Und theoretisch hätte Bond auch in seiner sehr, sehr guten Hilary Bray-Verkleidung.
Die Brille.
Die Brille und die Pfeife und dieser komische Aufzug, den er da trägt. Theoretisch hätte Blofeld ihn natürlich erkennen müssen. Und auch das war eigentlich ein Grund, warum sie diese Gesichts-OP da noch einstreuen wollten.
Aber Blofeld sah ja auch anders aus.
Ja, Glatze.
Ja, gut. Ja. Bond hatte einen fiesen Scheitel, also. Aber Philippe, das Thema eben gerade, das was du auch nochmal so schön rezipiert hast, dass Bond und seine Frau, und das ist ja eigentlich ganz spannend, die anderen beiden Filme, die du noch geguckt hast, in beiden Filmen wird, und das passiert gar nicht so oft in der weiteren Reihe, wird seine Frau erwähnt, die er verloren hat. Und in beiden Szenen verändert sich das Wesen, der Gesichtsausdruck, dieses ganze Spiel von, also wie Bond sich in dem Moment gibt, wird ganz anders als davor.
Ja.
Das ist total spannend und darum ist es eigentlich auch cool. Also gut, Lazenby, da konnte nur einer gewinnen, darum. Aber ist schon sehr gut, dass du den Film gesehen hast. Okay, kommen wir langsam zum Fazit.
Yes.
Die Schurken. Wir haben Blofeld, Irma Bunt,
Grunter.
Also, nee, ich kann mich an Grunter nicht erinnern.
Ja,
Grunter war dieser bullige Handlanger, dieser Henchman von Blofeld mit orangener Jacke und Fellmütze.
Also ich finde, Telly Savalas, es tut mir leid, als Blofeld nicht gut. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich den Film nicht so hoch bewerten würde, wie ich ihn am liebsten bewerten würde, weil der Film ist an sich toll und ich mag auch Lazenby als Bond. Aber Telly Savalas ist gerade nach einem Donald Pleasance, der ist einfach, das ist einfach kein Blofeld. Das Einzige, was cool ist, ist, wie er die Zigarette die ganze Zeit hält. Der hält die so komisch, so zwischen Daumen und Zeigefinger mit der Spitze so nach oben. Der hält die ganz merkwürdig.
Damit sie langsamer abbrennt.
Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe nie geraucht, ich kann das nicht beurteilen, warum. Aber das ist irgendwie ein ganz, ganz witziger, ja, das sieht einfach witzig aus, aber ich finde ihn als Blofeld, ich mag Telly Savalas an sich, aber ich finde ihn als Blofeld irgendwie nicht so geil. Der ist mir zu amerikanisch, zu weit nach vorne, zu Donald Pleasance saß da hinten, hatte seine Katze, hat ein paar fiese Dinge gesagt, sah auch irgendwie, klar durch die fette Narbe im Gesicht, fieser aus, aber er hatte auch eine unheimlichere Präsenz, wie er geredet hat. Und Telly Savalas ist eher so ein Buddy, so ein
Okay.
Und aber Irma Bunt finde ich ganz witzig. Die ist ganz lustig als Henchwoman. Die finde ich ganz cool.
Ja. Bunt ist das neue Rosa, so ein bisschen. Also erinnert ja nicht nur von der Haarfarbe ein wenig an Rosa Klepp, die wir gerade schon hatten.
Ah. Bunt ist das neue Rosa. Nee.
Witzig, nee, witzig, clever. Ne? Witzig. Also jetzt bin ich ja schon bei Irma Bunt. Irma Bunt finde ich cool, also aus ähnlichen Gründen wie in Liebesgrüße aus Moskau, die Rosa Klepp, weil die immer bunt sieht eigentlich auch, also die könnte auch so eine nette, gemütliche Omi sein oder Mutter, Tante,
ja,
wie auch immer.
Tante,
sieht
ja
auf jeden Fall,
lassen wir Tante.
Ja, sieht nicht so fies aus, wie sie ist. Und deswegen finde ich sie eigentlich auch ganz cool. Sie macht das sehr gut, spielt das sehr gut und kann ja auch richtig böse und fies sein. Und bei Blofeld, da bin ich ganz anderer Meinung. Also ich finde Telly Savalas super als Blofeld. Also ich habe aber auch nie einen Deal mit Kojak gehabt. Deswegen ist mir das von der Seite schon mal egal. Erstmal sieht er cool aus. So. Er ist hat eine Präsenz, er ist groß irgendwie.
Ja, das stimmt.
Und der Schillernder, da gebe ich dir recht, der ist nicht so auf eine zurückhaltende Art böse, so wie oder auf eine unterschwellige Art böse, so wie Donald Pleasance vielleicht so eine böse Präsenz haben könnte, so eine Schurkenpräsenz. Da ist der Telly Savalas sehr viel schillernder und ich finde es aber auch passend, weil es aus meiner Sicht ganz gut zu so einer weltumspannenden großen Terrororganisation passt und ich mag den eigentlich sehr gerne. Ich finde den als Blofeld eigentlich sehr cool. Ich hätte den auch gerne noch öfter gesehen.
Fandst du den mehr so affektiert schillernd, so dass er so seine neurotischen Züge hatte, oder fandst du den mehr so aggressiv, cholerisch, so schwer unter Kontrolle zu halten, schillernd?
Beides ein bisschen.
Beides.
Gesagt, ja.
Okay.
Also der ist schon sehr selbstbewusst und tritt dort oben ja auch als Graf auf, als der ja, Direktor dieses Institut, wie er sich ja da selber nennt, glaube ich. Und ist nicht nur so Bösewicht, der irgendwie ja aus einer Kommandozentrale die Fäden zieht, sondern der hat natürlich auch ein bisschen mehr Kontakt zu Bond einfach in dem Film, ne? Aber jetzt gerade bei Man lebt nur zweimal waren, da haben Bond und Blofeld ja relativ wenig Screentime zusammen. So. Die treffen dann da im Vulkan irgendwann aufeinander, aber haben relativ wenig Interaktionen und da oben sind sie ja aufgrund der Rolle des Sir Hilary Bayes, der engagiert ist vom Blofeld, einfach da ist schon einfach mehr haben da einfach mehr Interaktionen und das finde ich eigentlich cool. Also ich mag den total gerne als Blofeld und Grunther natürlich auch.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, mir fehlt ja der Vergleich, ist Pleasance mehr so der Palpatine,
genau
die graue
das,
Eminenz.
Genau das.
Und Savalas ist mehr der Vader.
Ich hätte Savalas noch mehr als Darth Maul.
Oder Maul.
Aber ja, genau, ohne Scheiß. Ich habe auch gedacht, Pleasance ist Palpatine.
Ja,
Pleasance,
da bin ich
ist
dabei.
Der Imperator.
Für Savalas suche ich gerade noch so eine Entsprechung.
Ja, ich finde auch, er ist nicht so richtig Maul, weil er halt nicht so körperlich ist, aber er ist auch nicht so richtig Vader. Er ist aber auch nicht Doku.
Nicht?
Aber,
Doku hätte ich fast noch am ehesten gesagt.
Aber irgendwie eine Mischung aus den dreien.
Ja.
Ja.
Aber genau. Ja, Palpatine. Also definitiv, also, ja. Philippe, Schurken.
Ich habe vorher, so ein paar Wochen vorher, die komplette vierte Staffel Handmaid's Tale geguckt. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, mit der Story davon, da haben wir diesen autoritären Staat, in dem die komplette Gesellschaft völlig durchorganisiert ist. Und dann gibt es eben die Magden, die nur fürs Gebären zuständig sind. Und es gibt auch so ein paar Frauen, die ihr eigenes Geschlecht gerne unterwerfen. Das sind die Orns sozusagen in der Serie, die auf ihre Mädels aufpassen. Und bei Irma Bunt hatte ich jetzt gerade die ganze Zeit immer das Gesicht von Anne Dowd, also von Tante Lydia aus Handmaid's Tale im Kopf. So die äußerst strenge und skrupellose in Ausnahmesituationen, die aber ansonsten auf ihre Schäfchen aufpasst. Mhm. Aber die sollen auch ja sich benehmen. Und wehe, schlägt eine über die Stränge, dann gibt es vielleicht keinen Nachtisch und dann musst du aber ins Bett. Und unter Umständen kann es dann aber auch sein, dass man da mit dem Vieh-Elektroschocker dann auf die losgeht. Ja, das ist eine Verknüpfung, die nur ganz persönlich bei mir funktioniert, aber macht eben die Irma zu einer irren Bösewichtin. Ja, und ich glaube, zu Telly Savalas haben wir ziemlich viel zusammengetragen. Also irgendwie hat er eine andere Energie. Eine nicht so vornehme, zurückhaltende, sondern eine auch auf eine gewisse Art charismatische, aber immer mit so einem zwischenmenschlichen Gift versetzte Energie, die erstmal so sympathisch auf einen zukommen kann. Und immer hat man das Gefühl, dass man nach und nach langsam in so einen Würgegriff, in so eine Vergiftungsstarre gerät. Bei einem Bond-Bösewicht höchsten Ranges hätte man sich vielleicht mehr Zurückhaltung gewünscht, aber ich fand es in dem Film nicht störend. Also der durchgedrehte Plan, der hat davon abgelenkt.
Ja, der durchgedrehte Plan. Ja, der ist. Ja. Dann haben wir das Bond-Girl. Wir lassen die Mädels auf dem Piz Gloria mal aus.
Ja.
Und
ja, die zählen nicht.
Sprechen über Diana Rigg, Tracy. Ich habe ja schon gesagt, dass, oder wir haben ja alle schon gesagt, dass sie emanzipierter, weitaus emanzipierter ist als zumindest Tatjana Romanova.
Ja.
Und ich finde, sie gehört schon alles in allem, gerade für die damalige Zeit, zu den besten Bond Girls. Die ist, finde ich, bildhübsch. Ohne so perfekt zu sein.
Hm.
Und die ist dabei aber cool. Die hat eine ganz tolle deutsche Synchronstimme, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie sie im Original klingt, aber im Deutschen klingt sie dabei auch noch sehr cool.
Sehr tough, ne?
Mhm. Sie hat was sehr Toughes in der Stimme, in der deutschen Stimme, aber auch in ihrem Spiel. Also wie Diana Rigg das spielt. Ich nehme ihr das ab. Sie hat zwar auch ihre Momente, wo sie eine typische 60er Damsel in Distress ist, aber im Großen und Ganzen ist sie schon eine, die sich zu wehren weiß. Sie rettet Bond.
Ja.
Sie nimmt Bond in ihrem Auto mit. Sie fährt, nicht er.
Mhm. Fand ich auch sehr stark. Fand ich sehr emanzipiert und sehr progressiv für die Zeit.
Also ganz toll. Und auch ganz toll, dass Bond sich retten lässt. Also, dass die Produzenten Bond retten lassen.
Mhm.
Finde ich ganz stark, also für mich eines der besten Bond-Girls der kompletten Reihe. Auch spätere. Also gibt's später weitaus dövere Goodnight-Hüppchen.
Dr. Christmas.
Ja, ja. Tiffany. Du hast so ein eckiges Döschen im Höschen. Ich habe diese Filme so oft gesehen. Tobi!
Ja, ich glaube, du hast gerade alles gesagt. Also wir hatten es ja vorhin auch schon ein paar Mal. Von daher kann ich mich da dem nur anschließen. Emanzipiert, tough, sehr hübsch, toll gespielt. Da hake ich mich mal mit ein. Finde auch, dass sie so aus der Masse an Bond-Girls bis dahin zumindest auf jeden Fall deutlich raussticht. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, sie ist das beste Bond-Girl, das ich jemals gesehen habe, aber die macht das schon sehr gut. Und sie ist ja auch kein gewöhnliches Bond-Girl, sondern immerhin seine Ehefrau.
Mhm. Sie ist auf jeden Fall die Bond-Woman.
Ja.
An Bond-Girls und Women, die ich so gesehen habe, auch für mich ganz klar Nummer eins. Keine andere hat bei mir so einen Eindruck hinterlassen. Keine Geheimagentin, die einfach super lange ausgebildet worden ist. Und deswegen so krass mithalten kann, sondern einfach so als Person kann sie mithalten.
Mhm.
Zack, Ende.
Sie ist ja jemand, den Bond auswählt als seine Frau. Und ja, dann muss sie ja auch zwangsläufig einfach anders sein als die anderen Bond-Girls, die ja dann einfach nur
Mittel zum Zweck
Fallobst gewesen sind, sozusagen.
Ja. Was den Charakter anbelangt, also eher so die Behandlung des Charakters im Skript, also quasi die passive Ausgestaltung der Rolle. Auch da wieder eine seltsame Ohrfeige, ich glaube vom Vater selber, als sie möglichst schnell
wohl parieren.
Genau,
in
den Hubschrauber steigen soll. Auch da denke ich mir, was haben die Leute damals damit gehabt, dass es für mich aus der Perspektive 2021 sowas von schwer nachzuvollziehen. Aber gut.
Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Also aus heutiger Sicht. In dem Fall wieder ganz krass Kind seiner Zeit, aber in vielerlei Hinsicht ist diese Bond-Woman ihren Vorgängerinnen, ich würde vielleicht Pussy Galore noch auf ähnlichem Level sehen, die ist auch relativ tough, auch wenn sie Bond verfällt. Die ist schon cool und die ist auch vielen Nachfolgerinnen um einiges voraus, was das Mithalten mit Bond anbelangt, was nicht nur daran liegt, dass Bond hier menschlicher gezeigt wird.
Ja. Ruhe sie in Frieden.
Musik. Das Titellied ist ein Instrumental nach längerer Zeit mal wieder.
Mhm.
Spielen wir doch mal ganz kurz an. das Ding ist einfach so gut, ungewöhnlich, weil davor waren halt mit Thunderball und Goldfinger und You Only Live Twice ist da wieder ein bisschen in diesen asiatischen Raum spickend, sage ich mal. Aber gerade Thunderball und Goldfinger waren so zwei super krass prototypische Bond-Songs. Und dann kommt dieses Instrumental, was eher wieder ist wie, ja, wie bei Liebeskuss aus Moskau, wo wir das letzte Mal ein Instrumental vorher hatten im Vorspann. Und das ist so ein Thema, was eigentlich super in so eine Action-Szene passen würde, also auch in späteren Bond-Filmen. Mm-hmm. Und den Song, den man im Film, dieses You Have All the Time in the World von Louis Armstrong, das wäre eigentlich so ein Song gewesen, der an Anfang gepasst hätte. Aber ich finde das Titellied voll geil.
Ja.
Volle Punktzahl für mich.
Ja, man hört es und denkt halt sofort an rasante Skiverfolgungsjagden und Pitzgloria und Explosionen und so. Finde ich auch geil. Also ungewöhnlich für so einen Opener, weil eben nicht besungen. Es fehlt schon irgendwie was, um es zu so einer Bond-Titelhymne zu machen, aber ich finde es auch ganz, ganz großartig. Und das Stück von Louis Armstrong ist auch schön, aber hat für mich auch nicht genug oder hätte nicht genug Wumms für so einen Opener gehabt.
Ja,
so ganz nett als Liebesgeplänkel am Ende oder zwischendurch
aber mal, ja.
So für einen Titel hat das zu wenig Wucht. Und insofern, das Instrumental ist schon geil, ja.
Ist das Instrumental da zum ersten Mal aufgetaucht? Ist das quasi die Premiere dafür?
Ja.
Ja, krass. Verbinde ich aus meiner James-Bond-Sozialisation mit BMW 7ern, die, ich glaube, in Hamburg irgendwo aus Parkhäusern rausfallen oder so. Da hat es sich bei mir eingebrannt und das ist wirklich cool gemacht. Also da ist dieses wuchtige Thema gleich zu Beginn, was einem klar macht, hier geht's um alles. Also hier gibt's nicht so piu piu und dann rennt man um die Ecke und versteckt sich irgendwo, sondern nee, hier kracht es richtig. Es geht um die Welt. Also richtig gut komponiert und nicht zu Unrecht hält es sich unter den 3, 4, 5 immer wieder wiederkehrenden Bond-Themen.
Mhm. Ja. Dann Gesamtwertung.
Der Darsteller.
Ach vorher, oh.
Dann kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Der Darsteller.
Ja.
Der einzige Lazenby.
Ja.
Und ich finde, ja, Lazenby ist sehr umstritten. Ich mag ihn aber trotzdem irgendwie. Ich finde, ne, wir hatten das ja auch schon gesagt, er hat eine menschliche Seite in die Serie gebracht, die Connery so noch nicht wirklich gezeigt hat. Der hat eine schwache Seite in diese Serie gebracht. Der hat Bond ein bisschen geerdet. Ich finde, Lazenby hat das gut gemacht. Und man muss bedenken, das ist seine erste Filmrolle gewesen. Mhm. Er war komplett unbekannt. Er spielt direkt eine der bekanntesten Film, vielleicht sogar die bekannteste Filmfigur der damaligen Zeit. Also die drei Bs der 60er, die Beatles, Bond und Batman.
Mhm.
Die das Life Magazine damals geziert haben in unterschiedlichen Ausgaben. Das waren die drei Bs der 60er und da spielt er die Hauptrolle. Das ist schon krass. Das ist so, wie wenn man dem 1&1-Typen jetzt plötzlich Bond spielen lassen würde. Also, das muss man ganz klar auch in den Kontext setzen. Und dafür, Heidewitzka hat ja das gut gemacht. Ja, ich kenne nur die Synchro. Vielleicht spielt er im Original nicht so gut. Vielleicht war G.G. Hoffmann da als Synchronsprecher noch mal, wie man in Amerika sah oder im Englischen sagen würde, the icing on the cake. Okay, gespielt, durch Synchro aufgewertet, kann ich nicht sagen. So insgesamt würde ich sagen, toll gemacht, cool gespielt, menschliche Seite gezeigt. Ich finde Lazenby gut. Ich hätte ihm noch einen gegönnt.
Definitiv. Ich finde auch, dass er sehr nah rankommt an den Connery Bond. Ich verstehe auch dieses Belächeln immer nicht so richtig. Also viele mögen ihn ja nicht oder finden ihn irgendwie, weiß ich nicht, weicheiig oder wie auch immer. Finde ich überhaupt nicht. Mag den auch sehr, sehr gerne. Hätte mir auch gut vorstellen können, den noch in anderen Filmen zu sehen. Glaube auch, das hätte Sean Connery nur den ersten gemacht und Lazenby die Reihe fortgeführt, hätte das genauso gut funktioniert. Mhm. Die Synchro hilft mir dabei auch, ihn zu mögen, auf jeden Fall. Die hat vieles dazu beigetragen, sicherlich. Und ich habe eigentlich gar nichts an dem auszusetzen. Also diese eingangs besprochene Präsenz, die man ihm ja zugesprochen hat während des Castings, also diese körperliche Präsenz, kann ich auch nur unterschreiben, das stimmt schon, das ist schon, der ist schon eine Erscheinung, der Typ so, mhm. und macht das eigentlich in allen Belangen gut.
Ich persönlich finde, dass er ein, wenn es nötig ist, verschmitzter Sympathieträger ist, also irgendwie nahbar ist und trotzdem nicht zur Witzfigur verkommt, sondern ein ernstzunehmender Agent bleibt, der Lazenby in seiner Rolle. Man denke an die Szene bei den Gondeln, mhm. wo er versucht, sich über das Metallkabel da rüber zu retten. Da merkt man gar nichts mehr davon, dass er irgendwie verschmitzt oder albern oder ein frauenaufreißender Heraldiker ist, sondern da ist er in seinem Element und er wirkt dann nicht irgendwie deplatziert oder fremd. Also die breite, facettenreiche Darstellung, die muss man auch erstmal hinbekommen. Vor allem, wie du sagtest, Markus, so als Erstlingswerk. Von daher, astrein.
Cool. Punkte. Philippe.
Hat mir am meisten gefallen von den 4 Filmen, die ich gesehen habe. Konsequenterweise müsste ich denen also 9 Punkte geben. Die gebe ich auch gerne.
Cool. Tobi?
Ich fühle mich da sehr inspiriert und ich habe vorhin 8 Punkte vergeben für Liebesgrüße aus Moskau. Finde, dass dieser Film ein sehr, sehr klassischer Bond ist. Ehrlicherweise ja auch der 6. und in Liebesgrüße aus Moskau mit dem 2. konnte es ja auch noch nicht so viele Bond-Momente geben, die schon so etabliert gewesen sind. Aber wenn ich jetzt nur so meine Bond-Skala nehme, würde ich dem jetzt noch einen Punkt mehr geben und auch mit 9 mitgehen.
Okay, ich reiße ein bisschen nach unten aus den von mir benannten Gründen. Ich würde dem 7,5 mit Tendenz zu 8 geben, wenn das nochmal Donald Pleasance gemacht hätte. Oder
wenn die Puderdöschen keine Antennen hätten.
Genau, wenn die Puderdöschen keine Antennen hätten. Wenn solche Sachen, wenn so 1, 2 dieser Punkte, dieser Negativpunkte, die ich an diesem Film sehe, wenn die nicht gewesen wären, dann wäre das auch einer meiner Lieblings-Bond-Filme. Und ich würde unglaublich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich würde unglaublich gerne in ein Paralleluniversum reisen und diesen Film mit Sean Connery sehen. Und einfach, okay, vielleicht wäre der Film besser, vielleicht wäre er schlechter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist trotzdem ein super Bond-Film. Also, alle Bond-Filme sind super. Also, ist, selbst Moonraker finde ich an sich immer noch am Ende gut. Auch wenn ich da immer wieder meine Witze drüber mache, aber es ist ein Bond-Film. Und
ja, meckern auf sehr hohem Niveau.
Ja, ich mag ja sogar Episode 2. Also,
das ist hart.
Ja, ich weiß ja. Dann sind wir durch und gehen endlich in die 70er.
Yes.
1977 kam Der Spion, der mich liebte. Das war der 3. Film mit Roger Moore. Der 10. Film der Reihe. Und das war einer der ersten Filme, der gar kein, also der hatte zwar den Titel eines Bond-Romanes, hatte die Handlung aber nicht. Ian Fleming hatte nämlich eine Geschichte geschrieben, in der es darum ging, das wurde aus der Perspektive, ich glaube, einer russischen Agentin, oder war es, nee, ich glaube, es war nicht mal eine russische Agentin geschrieben, die eine Affäre mit James Bond hatte. Also ganz andere Handlung, war keine russische Agentin, bin ich mir relativ sicher. Und auf jeden Fall hatte Fleming damals festgelegt, dass der Name seines Buches verwendet werden oder dieser Geschichte verwendet werden darf, aber nicht die Handlung verfilmt werden darf. Also haben die Produzenten sich damals eine neue Geschichte ausgedacht. Was haben sie sich ausgedacht? Philippe.
Was haben sie sich ausgedacht? Lass mich mal kurz rekapitulieren. Ich kann mich an dicke Schiffe erinnern.
Ich kann mich an ein schnittiges Boot erinnern. Ungeheuer schnittig.
Das Boot.
Das Boot.
Das Boot.
Verstehe. Ja, stimmt. Die Szene gab es auch. Es fängt wieder mit einer taffen Bond-Woman an, was ich in den ersten Minuten nicht erwartet hätte.
Oh ja, 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 ich weiß, was du meinst.
Also, da ist ein sehr gut gebauter Typ zu sehen und man kriegt schon mit, ah ja, da ist irgendeine Agentengeschichte am Laufen gerade.
Agent Triple X.
Da ist jemand, wird jemand abberufen oder so und man rechnet jederzeit damit, dass der Typ jetzt mal loslegen muss mit der Arbeit und das Vergnügen ruhen lassen muss. Und dann aber, ach Mensch, guck, ist ja doch nicht er, das ist ja sie, seine Gespielin, sein Bettmäuschen, ist ja nicht ein Bettmäuschen.
Er ist die Gespielin.
Genau, also da habe ich mich mit meinen Klischees selber übers Ohr gehauen.
Echt? Das hat funktioniert?
Das hat bei mir funktioniert.
Das ist geil, das finde ich richtig geil. Als Kind habe ich das nicht wahrgenommen, aber als Erwachsener hätte ich das, wenn ich den heute das erste Mal sehen würde, vielleicht auch, hätte ich vielleicht auch wahrgenommen. Ich muss dazu sagen, das war der einzige Film, den ich in Vorbereitung auf den Podcast gestern nochmal geguckt habe. Mhm. Den habe ich extra nochmal geguckt, weil bei dem waren die Erinnerungen am schwächsten. Jetzt sind sie am stärksten. Dann kommt eine der
ikonischsten
Szenen der kompletten Bond-Geschichte. Bond in einer Skihütte. Also erstmal kriegt er diese geile Nachricht auf seiner Uhr. meine Freundin, die hat ja sowas, die steht ja auf so Bastelkram und die hat so eine
Labelmaker.
Ja, genau, so ein Labelmaker und dann kommt dieses Label aus seiner Uhr raus, die muss halt total lachen.
Ja.
Und dann haut er ja ab und sie sitzt da in diesem Pelzmantel in dieser Skihütte und haucht: James, ich brauche dich. England auch. Und dann geht er halt einfach, ne? Er lässt sie halt einfach in dieser Skihütte alleine. Naja, egal. Bond wird auf Skiern verfolgt, wieder so eine super geile Skiverfolgungsjagd, die super cool ist. Ich habe die ja jetzt nochmal ganz frisch gesehen und das, ich wollte gerade Greenscreen sagen, das wurde ja damals noch wirklich vor Rückprojektion gemacht.
Da fällt mir ein, etabliert wurden ja diese ganzen Skigeschichten in dem Film, über den wir gerade gesprochen haben.
Ja, das stimmt. Willy Bogner hat die gedreht, die Szenen.
Und da kann ich noch zu sagen, der ist tatsächlich, also der ist ja ein damaliger Ski-Weltmeister gewesen und der ist damals rückwärts auf Skiern den Hang runtergerast und hat dabei halt für den Zuschauer nach hinten gefilmt, um diese Verfolgungsjagden aufnehmen zu können.
Ja, irre.
Also krass. Wahnsinn.
Und Bond fährt ja in dieser Szene auch einmal rückwärts und er schießt damit einen seiner Verfolger, was ja dann das Betthupferl von Agentin Triple X ist. Und dann kommt diese super ikonische Szene, wie Bond auf diesen Hang zufährt und einfach weiterfährt und fällt. Und dann sieht man in dieser mega totalen, wie unfassbar tief das da runtergeht. Und dann sieht man so seine Skier wegfliegen. Und dann geht plötzlich ein Fallschirm auf. Und das ist der Union Jack. Und diese Szene ist so geil.
England auch.
Ja, England auch.
Ich finde, was dieser Szene ganz, ganz viel Wucht noch gibt, ist, also während der Verfolgungsjagd hören wir das 007-Thema in so ein bisschen 70er-Jahre angehauchter Aufmachung. Und als er in diesen Abgrund fliegt, ist so ein paar Sekunden Stille, ist Ruhe, komplett raus.
Ja.
Und das gibt dem Ganzen nochmal so eine unheimliche Dramatik. Und erst in dem Moment, wo der Union Jack aufgeht, kommt dann das eigentliche Bond-Thema und er fliegt dann eben darunter und alles ist wieder gut. Aber dieser kurze Moment Stille ist großartig.
So ein musikalischer Sog, so ein Vakuum, was
sehr
dann so
geil
hinterher knallt.
Ja.
Das ist auch total krass. Also die haben das gedreht. Dazu habe ich mir tatsächlich auch ein Making-of angeguckt. Und die haben das gedreht in Kanada, auf so einem Bergmassiv, wo nur Steilwand ist, wo man mit einem Helikopter drauf fliegen muss. Und dann gibt's halt diese Szene und der hat immer gesagt, ja, ich schaff das, dieser Stunt. Oder das war halt so ein Skityp, den die irgendwie in der Zeitung gefunden haben. Der hat das aber eigentlich noch gar nicht gemacht vorher. Aber er hat immer gesagt, nee, ich schaff das, ich kann das. Und dann hat er da oben gestanden und dann kam wurde das Wetter schlechter und dann kamen die Winde nicht, die er brauchte dafür. Und dann haben sie ihn schon angerufen. Der Broccoli hat dann irgendwie schon mit ihm wohl telefoniert und gesagt, ja, nee, du willst es eigentlich doch nicht machen. Es ist nicht wert, dass du für einen Film dein Leben aufs Spiel setzt. Wenn du es nicht machen willst, mach's nicht. Ne? Ist okay. Nein, ich will das machen. Ich warte nur auf den richtigen Wind. Und so. Und dann hat er das gemacht und dann ist er da runtergefallen. Erste Kamera hat ihn aus dem Fokus verloren. Zweite Kamera hat ihn aus dem Fokus verloren.
Oh nein.
Dann haben sie irgendwie wohl die dritte Kamera, die sie da hatten, die hat den komplett drauf gehabt, den kompletten Fall mit diesem Zoom, den es dann auf diesen Fallschirm gibt. Diese Kamera hat das dann so gefilmt. Die ersten beiden Kameras, das konntest du halt vergessen, weil die den aus dem Fokus verloren haben. Aber du denkst, alter Schwede, und das, sorry, wenn man das jetzt gerade so auswalzen, aber das ist einfach so ein cooler Bond-Moment. Und da ist das ganze Intro und dass das für dich funktioniert hat, dass du gedacht hast, ja, der Typ ist natürlich Triple X. Natürlich wird der Typ jetzt gerufen. Nein, sein Bett, in Anführungsstrichen Häschen, die geht dann plötzlich an dieses in die Schatulle eingebaute Funkgerät und sagt dann, ja, ich melde mich. Voll geil, dass das funktioniert hat. Und dann kommt diese Szene. Boah, Wahnsinn. Also das Intro ist geil.
Und vielleicht auch sogar schon das Beste am ganzen Film.
Nein.
Aus meiner Sicht.
Nein, hör doch auf.
Also nach diesen Twists für mich nachdem ich mich in meine Geschlechterklischees hineinbegeben habe und dann aber diese Berghütten-Szene kam, da war es für mich dann schwächer. Also dann fand ich irgendwie so die Kontraste zwischen Stuntman, Skifahrerei und Rückprojektionsszenen mit Moore. Ja. Die Diskrepanz war so krass und dann so ein bisschen unmotivierte Rückwärtssalti beim Springen und dann dachte ich, ja, das ist jetzt so ein bisschen Effekthascherei. Warum sollte Bond das machen?
Was kann?
Weil das kann. Das ist aber ganz schön exaltiert. Und dann war ich schon mal in der
Die Sounduntermalung zu den Skimanövern, ne? Da gibt's ja manchmal so. Das ist auch schon, zeigt schon so ein bisschen das Augenzwinkern der Moore-Ära.
Das ist die Zeit, ja, auf jeden Fall.
Der 6-Millionen-Dollar-Mann, den man da so heraushört. Die Synthi-unterstützten Supermoves. Das hat leider ein bisschen meine Perzeption des, also Rezeption des weiteren Films eingefärbt und dann hat es ewig gedauert, bis ich mich wieder vernünftig auf den Film einlassen konnte.
Was hast du gesagt, die ersten 2/3 sogar?
Sagen wir mal die erste Hälfte. Erste Hälfte, vielleicht 2/3, so um den Dreh, ja.
Ab wann warst du wieder drin?
Als sie wieder mehr in den Vordergrund tritt mit diesen ganzen Schiffsszenen und so, da war der Film wieder so quasi gerade gerückt für mich.
Auf der Liparus? Also dem großen Dampfer von Stromberg? Oder meinst du die Szene auf dem Segelschiff, wo sie ihn betäubt?
Ich glaube, es steigert sich. Also von der Segelschiffsszene hin zu der auf dem großen Schiff. Vorher habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich nicht klar zwischen Moore und Bond trennen konnte und wie viel da so mit reinspielte, so, ach, schade, dass die alten Zeiten vorbei sind. Das kam irgendwie rüber, also ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass das rüberkam, dass da, trauen sich die Frauen so viel zu und ist das anstrengend und nervig und das Timing der One-Liner war auch ein bisschen holprig, die wirkten sehr, sehr reingestreut und auch nicht so aus der Dynamik heraus, sondern naja, es steht halt im Skript und das wird bestimmt lustig und dann werden die aufgesagt. Da geht für mich viel, viel an Charisma verloren und strahlt so eine gewisse, wie soll man es nennen, Frustration durch? Na, ich weiß es auch nicht. Oder ich habe das da nur rein projiziert, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil es gegenüber dem Lazenby-Film ein bisschen abfällt, was die menschliche Dimension des Charakters, des Hauptcharakters anbelangt. Also ich finde den Moore-Bond etwas schablonenhafter, etwas überspitzter.
Auf jeden Fall.
Ne?
Ja. Wobei er dieses Menschliche in dieser einen Szene, ich habe es ja vorhin einmal kurz gesagt, als die beiden sich so abtasten in dieser Bar in Kairo, übrigens finde ich es total krass, 70er Jahre Kairo, gefühlt viel weiter im Westen als heute.
Ich glaube, das war immer in der damaligen Zeit
auch einfach so. Ich glaube auch tatsächlich, dass das so war.
Ich glaube, bis zurück in die 20er oder so, als die Briten oder so dort waren.
Finde ich super krass, wie die in einem Club sind und sie in diesem super krassen, aufreizenden, dunkelblauen Kleid mit diesem, da sieht sie übrigens unglaublich gut drin aus in diesem Kleid. Und wie die beiden sich da abtasten. Und er sagt, ja, hier, Major Amasova, bla bla bla. Und sie sagt, ja, 00, und seine Nummer sagt sie nicht, aber James Bond, bla, Lizenz zum Töten, was er auch schon öfter getan hat. Viele Freundinnen, aber nur einmal verheiratet. Und dann sagt er so total angepisst, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Und sie macht da auch noch irgendwie eine spitze Bemerkung, so, ach ja, ich wusste ja gar nicht, dass sie sensibel sind. Und bei einigen Themen schon. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, cool. Das fand ich super gut, dass sie das gemacht haben.
Dass sie es nochmal aufgenommen haben, ja.
Genau, dass sie das nochmal aufgenommen haben, genau. Das fand ich super gut. Und
hat ihm auch vielleicht so ein bisschen die Flügel gestutzt in dem
Film. Ja, stimmt. Meine Freundin hat das eine oder andere Mal wirklich die Augen verdreht, ne, was er da von sich gegeben hat, ne. Also diese, was für ein Chauvi er ist. Also Connery war ja schon ein Chauvi, ne. Aber Moore ist ja echt.
Richtig toll.
Ist er ein Chauvi. Wie die beiden im Auto sitzen, der Beißer zerlegt dieses Auto von draußen in dieser Ausgrabungsstätte, wo sie ihn verfolgt haben.
reißt die Seite vorne rechts auf und das Dach ab und so.
Genau. Und sie versucht, den Gang reinzukriegen und rückwärts wäre eine echte Alternative. Und er macht so einen Spruch nach Frau am Steuer. Ja. Und also Frau am Steuer. Ja, damals vielleicht 1977 war das vielleicht noch ein Witz, wo der ein oder andere noch drüber gelacht hat. Heute ist das wirklich nur noch ein Altherrenwitz für die Kneipe.
Vielleicht habt ihr gerade meine Augen in meiner Augenhöhle schleifen gehört, einmal ganz rundherum.
Ja, ja, den Schleifsound sollten wir unbedingt rausschneiden. Das ist unangenehm in der Tonspur. Dafür sollten wir eine vierte Tonspur aufnehmen. Also ja, das gestehe ich dir zu. Definitiv. Der Film ist so krass Kind seiner Zeit. Also die 60er, den nimmt man gefühlt, waren die 70er viel schlimmer als die 60er.
Sie haben es, glaube ich, versucht, in den 70ern noch so ein bisschen humorvoll zu verpacken, ne? Also mit solchen Sprüchen wie Frau am Steuer und sowas, ne? Also was hätte man jetzt in den 60ern wahrscheinlich nicht gemacht? Da hätte man das ja viel deutlicher und nüchterner gesagt, dass Frauen nichts können.
Mhm. Und ja, okay.
In den 70ern hat man es dann versucht, noch so ein bisschen auf die Humorschiene zu machen.
Bevor es auf die 80er zuging mit dem Turbo-Hedonismus, wo dann wieder weniger hinterfragt wurde und mehr einfach Lebemann-mäßig alles einfach ausgesprochen wurde.
Haben wir schon erwähnt, worum es eigentlich geht? Nicht so richtig, ne?
Ja, also im Prinzip will jemand die Erde
nuklear verseuchen.
Nuklear vernichten, um unter Wasser eine neue Welt aufzubauen.
Ja, so eine Mischung aus Atlantis und dem Paradies, Garten Eden.
Ja. Genau, und dabei soll ihm ja die beiden Supermächte Ost und West mehr oder weniger helfen, indem er ja U-Boote verschwinden lässt aus beiden Parteien, also sowohl von den Russen als auch von den Amerikanern.
Engländern, das erste
Oder sagen wir den westlichen Staatenverbund. Und
der dekadente Westen.
Genau, der dekadente Westen. Und die
übrigens, die Story ist genau die gleiche wie bei
Mietnerzweimer. Ja, richtig.
Nur, dass es da Raumkapseln waren.
Ja. Und der Westen nimmt natürlich an, dass der Osten schuld ist, und der Osten nimmt an, dass der Westen schuld ist. Und in Wahrheit ist es der große Oberbösewicht, der diesmal nicht von Spectre, Phantom oder der Gofta geschickt wird.
Weil sie die Rechte nicht mehr hatten an Spectre.
Ah, okay.
Eon hatte zu der Zeit nicht die Rechte an Spectre, also mussten sie was Neues machen. Und Stromberg, der von Kurt Jürgens gespielt wird, der übrigens eine unfassbar geile Stimme hat, wenn der redet. Boah, der hat so eine gute Stimme. Das ist ja einfach Blofeld mit Schwimmhäuten, ne?
Und langen Haaren.
Ja, lange Haare in
Anführungsstrichen. Und Haare.
Übrigens, Kairo, die Szene, wo die Pyramiden so angestrahlt werden und dann die Sphinx und dann geht das Licht wieder aus und der Sprecher, der dem Publikum erzählt, was da hier das Drama einer Zivilisation vor 4000 Jahren und so. Dieser Sprecher im englischen Original ist Charles Grey.
Und zitiert wurde es, glaube ich, von den Fantastischen Vier.
Wurde es auch. Und Charles Grey sollte oder hatte davor in Diamantenfieber bereits Blofeld gespielt und hatte in Man lebt nur zweimal, ich weiß den Vornamen nicht mehr, Henderson.
Mister.
Einen Kontaktmann von James Bond in Japan gespielt.
Ja, richtig, ja.
Ein alter Bond-Bekannter, da hier nochmal seine Stimme zu hören im englischen Original, im deutschen.
Ja.
Natürlich nicht.
Da wurde man wieder schön recycelt. Ja, aber das ist so grob die Handlung. Und diese Seitenhandlung ist ja noch, dass nun zufälligerweise Bond bei diesem Einsatz am Anfang eben den Gegenspieler beziehungsweise den Liebhaber seiner Gegenspielerin tötet. Unwissentlich natürlich.
Ja. Mhm. Es ging darum, er oder ich.
Die beiden werden von ihren Regierungen beauftragt, herauszufinden, was mit den U-Booten passiert ist, jeder für sich, und haben einen ähnlichen Auftrag und begegnen sich deswegen ja auch immer wieder und laufen sich über den Weg. Und irgendwann fällt ihr das auch auf, beziehungsweise irgendwann kommt es raus, dass er diesen Menschen getötet hat, diesen Liebhaber. Und von dem Zeitpunkt an, wo sie das weiß, nimmt sie sich halt auch vor, nach diesem Einsatz Bond zu töten. Und bis dahin ist sie ihm ja noch durchaus sehr zugetan.
Bis zu diesem Zeitpunkt, als sie das rausfindet.
Genau.
Ja, genau. Davor nicht nur zugetan, die sind schon.
Hat ihr Liebchen schon wieder so ein bisschen vergessen.
Genau, die sind dann ein Paar in der Zeit. Also ja, genau. Sehr offensichtlich. Die haben da schon was miteinander.
Und am Ende landen sie dann eben beim Superbösewicht in der Superbösewicht-Festung und ja, retten am Ende die Welt.
Ja. Philippe, dir hat der Film ja so die erste Hälfte, sagst du, hat dir nicht so gefallen.
Ja.
Die zweite Hälfte ging dann.
dann, als tatsächlich Stromberg auftaucht, der hat das sehr gut verkörpert, finde ich. Mhm. Diesen Plan, der ist ja auch durchgedreht. Mhm. Und dennoch war es ihm gut abzukaufen, dass er diese Sehnsucht hat, eine neue Weltordnung zu erschaffen und dieses ganze blöde Verkommene, was da oben los ist. Also, oh Leute, hier mit der unersättlichen Gier und dem Konsum und der Korruption und weiß der Geier was, diese Niedertracht auf der Mensch. Wenn er das so rüberbringt, in seiner tief sentimental-melancholischen Art, aber dann doch so reflektiert, dass er sich denkt, da muss es einen klaren Plan geben, der zu einer Lösung führt, sodass alles besser wird. Also jammern hilft ja nicht. Das hat er gut verkörpert. Der, wie heißt er? Kurt Jürgens. Ja. Das hat mir sehr gefallen. Das hat das Ganze wieder in einen vernünftigen Rahmen gesteckt für mich. Und wie gesagt, Bond wurden so ein bisschen die Flügel gestutzt mit diesem emotionalen Dämpfer. Und dann war das eben nicht mehr so der mittelmäßig, ach Quatsch, nicht mal mittelmäßig, sondern eher so ein bisschen erzwungen kämpfende, One-Liner herausleiernde Chauvi, sondern dann musste er endlich mal wieder arbeiten. Mhm. Also sich nicht in einem Kampf irgendwie so, es steht halt im Drehbuch, ich halte mich an einer Stange fest, ich hebe die Beine an, ich schiebe den Gegner beiseite, der darauf gewartet hat, dass ich ihn beiseite geschoben habe, und dann schmeißt er sich absichtlich rückwärts in eine Wand.
Ist aber auch wirklich ein bisschen gemein, die Filme jetzt natürlich in so kurzem Abstand mit unterschiedlichen Darstellern zu schauen, wo die Unterschiede besonders gut sichtbar sind. Tu mir einen Gefallen, guck dir auf jeden Fall nochmal mindestens einen weiteren Moore-Film an.
Einen früheren wahrscheinlich.
Nein.
Nein?
Nein.
Okay.
Na doch, einen der früheren durchaus auch. Also ich finde, einen der beiden ersten, wo Moore noch ein ganz anderer Bond ist, ein sehr viel härterer Bond, sollte man sich schon nochmal anschauen.
Sehr viel, ein bisschen. Also.
Ja doch, schon.
Dann eher Leben und Sterben lassen. Ja. Eher nicht. Der Mann mit dem goldenen Colt, der gilt als nicht besonders guter Bond-Film unter den Fans. Und wenn du einen guten Moore, das war übrigens die Überraschung für mich, das nicht in Tödlicher Mission gewonnen hat. Das ist definitiv der geerdetste von allen Moore-Filmen, mit einigem Abstand der geerdetste von allen Moore-Filmen.
Und
der
mein Liebster.
Der übrigens auch folgen sollte, im Abspann steht, James Bond will return in For Your Eyes Only, der heißt im Deutschen in Tödlicher Mission. Dann kam Star Wars, war ein Mega-Hit.
Naja.
Also musste man Moonraker nachschieben, irgendwas mit Weltraum. Und Drax.
Something, something, pew, pew, pew.
Und Drax hat in Moonraker ja exakt den gleichen Plan wie Stromberg in der Spion, nämlich liebte, Menschheit auslöschen, neu anfangen, aber im Weltraum.
Mm-hmm.
Und Stromberg sagt in der Spion, nämlich liebte ja noch, warum denn die Menschheit nach dem Weltraum strebe, wenn 70% des Planeten noch unerforscht sind.
Ja.
Und ja, der nächste Film sollte dann in den Weltraum streben. Ist schon ganz geil.
Also Leben und Sterben lassen und in Tödlicher Mission. Gib ihm eine Chance.
Ja, gib ihm eine Chance. Der hat gute Filme gemacht. Allerdings muss man auch sagen, der Spion, nämlich liebte, gilt schon als guter Bond. Der war in vielen Listen in den Top 10. Ich habe mehrere Listen mir angeguckt. Der war dann auch, also ich glaube, die höchste Platzierung, die ich mal gesehen habe, war 8. Also der ist schon hoch in den Listen. Der gilt schon als guter Bond-Film. Und ich finde, der Plan und wie der ganze Film aufgebaut wird, ist auch gut. Ich finde die Story gut des Films. Ich mag, um das jetzt kurz vorwegzunehmen, den Schurken auch an sich. Der hat das zweitgeilste Auto der kompletten Bond-Serie.
Der Unterwasser-Lotus.
Der Lotus Esprit. Das ist ja so eine coole Karre.
Ja.
Ich habe damals zu meiner Freundin gesagt, guck dir diese Karre an. Der ist so geil. So eine geile Karre. Also nicht nur, weil es diese Unterwasserszene gibt, die irgendwie cool ist. Also ich find die Szene cool, mag die. Die ist zwar ein bisschen over the top, aber noch nicht so over the top, wie Moonraker danach werden sollte. Der Wagen an sich ist aber auch einfach geil. Was ich aber sagen muss, dass diese Verfolgungsjagd, die dieser Szene vorweg geht, die ist so ein bisschen meh. Also erst verfolgt ein Motorrad mit so einem Beiwagen, was eine Rakete ist. Okay. Dann verfolgt ein Auto mit lauter Leuten, die mit Handfeuerwaffen aus den Fenstern heraus piu, 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 diesem Auto hin und her hinterher schießen. Das fliegt dann auch über eine Klippe. Dann kommt ein Helikopter, der diesem Auto hinterher schießt. Was soll das? Das ist wieder so ein typisches Schurkending. Stromberg sagt, lasst sie an Land und dann das Übliche. Und das Übliche ist, du verfolgst sie mit einem Auto mit ein paar Leuten, die mit Waffen daraus ballern. Was soll das?
Ja, das ist ja ganz typisch Bond, dass
ja, aber
sie immer auf besonders umständliche Weise zu Tode kommen sollen, wo es doch ein Schuss gereicht hätte.
Ja, aber das ist doch nicht umständlich. Das ist doch nicht umständlich. Umständlich ist es, Bond dahin zu legen auf eine Goldplatte und mit einem Laser zu sagen, na, guck mal, was ich für ein geiler Mac bin. Ich habe einen Laser, ich habe Gold und du wirst jetzt durch diesen Laser zerschnitten.
Und jetzt erzähle ich dir erstmal lang und breit den Plan.
Genau, und jetzt erzähle ich dir lang und breit den Plan. Das ist überkandidelt, das ist drüber. Aber das ist doch einfach, lass sie an Land und dann erschieß sie mit einem Motorrad, wo eine Rakete drin ist. Oder mit einem Auto, wo lauter Typen draus ballern. Was soll das? Das war wie in einem Zeichentrickfilm. Also die Verfolgungsjagd aus heutiger Sicht fand ich nicht mehr gut. Ich mag den Film an sich. Ich mag auch das ganze Ende. Übrigens, das Set, die Liparus, ist das größte Onstage-Set, was je gebaut wurde. Und es ist so groß gewesen, dass die Probleme beim Ausleuchten hatten damals. So ein Riesenset ist das gewesen. Und das ist super geil, dieses Ganze, wo die U-Boote drin sind, wo 3 U-Boote in dem Inneren dieses riesigen Tankers. Voll geil, finde ich super geil. Der hat seine Schwächen, das ist kein schlechter Bond-Film. Der gehört für mich von Moore definitiv zu den Stärkeren.
Ähnlich wie auch der Super-Schurke. Ich finde den auch geil. Also Stromberg, wie heißt der eigentlich mit Vornamen?
Karl.
Karl Stromberg, genau. Finde ich auch einen sehr, sehr guten Schurken. Ich mag dieses sehr Kultivierte an dem, also dieses, also im Prinzip, man denkt sich ja an, bei dem, was er so sagt, wenn er von seinem Motiv spricht, warum er das alles macht, kann man sich ja eigentlich schon denken so, ja, eigentlich hat er recht. Das ist gar nicht so doof, die Idee.
Ja,
würde ich auch so machen.
Das habe ich habe das tatsächlich auch gedacht. Er sagt irgendwie sowas wie, ja, die Menschheit bringt sich sowieso gegenseitig um, ich beschleunige das nur und dann gucke ich mir 2021 an und denke, ja, irgendwie.
Wie war das nochmal, Karl? Ne, also das finde ich eigentlich ganz cool, diese Kombination irgendwie aus böse und kultiviert. Man kann sich so ein bisschen in ihn reinversetzen, so in sein Motiv. Und gespielt ist er natürlich auch sehr, sehr geil. Also er ist ja von der Erscheinung her, er ist ja schon sehr alt, so ein betagter, grauhaariger Opi. Wie alt mag der sein? Anfang, Mitte 70 sowas irgendwie?
Ich hätte jetzt Anfang, Mitte 60 gesagt, aber ja, kann. Ja,
ich weiß aber auch nicht. Auf jeden Fall ein älterer Herr, der sich auch nicht bereichern möchte an irgendwas, der will nicht irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen, der möchte eigentlich möchte eine bessere Welt erschaffen. Ein bisschen größenwahnsinnig, okay, aber ja, also guter Schurke. Jetzt überlege ich gerade, ob es da noch so ein Pendant gibt zu Irma Bunt oder ähnlichen Gespielen. Genau, Beißer haben wir da noch, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, so richtig. Also es gibt ja noch den Handlanger eigentlich, den James-Bond-Handlanger überhaupt, den Beißer, diesen Hünen, gespielt von Richard Kiel. Ein sehr, sehr großer Typ mit einem Eisengebiss, der in der Lage
ist. 2,18 Meter.
Ja, also ein echter Hühne, der in der Lage ist, Drahtseile durchzubeißen, zum Beispiel. Oder eben auch die Verkleidung eines Autos auseinanderzunehmen mit bloßen Händen. Und der ist ebenso ikonisch wie auch ein bisschen albern.
Muss ich Comic Relief.
Ja. Mhm. Aber sympathisch dabei, wie sympathisch wird man in dem nächsten Film dann noch sehen, dass eigentlich gar nicht so fies ist. Und also der ist auch ein bisschen drüber, ehrlicherweise, aber es passt irgendwie ins Gesamtbild. Es passt in die 70er, es passt zu den Moore-Bonds. Insofern, ich finde ihn auch okay.
Ja, ich sehe das auch so. Jetzt hast du die Schurken schon angefangen. Ich sehe das genau wie du. Ich finde, dass der Stromberg ein bisschen zu wenig Screentime hat. Ich finde, der hätte ein bisschen mehr auf der Leinwand sein können, ein bisschen mehr in der Handlung vorkommen. Weil ich den an sich auch echt cool finde. Ich finde, das ist ein ganz guter Schurke. Und der Beißer, ja, wie gesagt, der ist halt Comic Relief. Der passt in die Moore-Zeit, der passt in die 70er-Jahre-Bond-Filme. Ich finde den schon okay. Hm. Ich finde, das ist alles schon okay. Der hat seine Momente, wo er wirklich bedrohlich ist, wo er wirklich, also das ist ja einfach riesig, dieser Typ. Wenn der neben diesem anderen Typen, den Moore da, das ist übrigens auch ein ganz cooler Moment, wo dieser Typ, dieser Dicke mit der Glatze, wo dieser nicht gerade coole Faustkampf vorweg geht. Also die Faustkämpfe von Moore sind alle nicht so cool. Mhm. Auf diesem Dach in Kairo.
Ja.
Aber dann kommt dieser Moment, wo der sich bei Bond an der Krawatte festhält. Mhm. Und und Bond dann ihn fragt, einfach nur Verkesh, ich glaube Verkesh heißt er, ne? Mhm. Wo dieser Typ ist.
Kairo.
Und dann schlägt er ihm einfach so die Krawatte weg und der fällt einfach von diesem Haus. Ja. Und das ist wieder ein geiler Moment. Und in solchen Momenten ist Moore dann auch cool als Bond.
Ja, auf jeden Fall. Und von denen hat er in den ersten seiner Filme noch ein paar mehr Momente und das nimmt dann im Verlauf so ein bisschen ab.
Leider. Ja, er wird dann halt auch älter und wie gesagt, die Kampfszene, der hat einfach nicht die Physis, das siehst du auch in seinen Oberkörper, also in seinen freien Oberkörperszenen, der hat einfach nicht die Physis eines Connery und auch nicht eines Lazenby.
Ich glaube, er war auch schon Anfang 40 oder Mitte 40.
Ja, der ist älter als, der ist ein oder zwei Jahre älter als Sean Connery.
Das sieht man ihm durchaus an. Was meinst du, Philippe?
Genau, die Schurken.
Zu Stromberg habe ich ja schon gemeint, also, dass der absolut überzeugend rüberkam und ich hätte auch gesagt, dass der ruhig mehr Screentime hätte haben dürfen. Allein schon, um zu elaborieren, was ihn eigentlich bewegt. Also er müsste noch nicht mal besonders viel anleiten und befehlen und keine Ahnung was, sondern er könnte noch ein bisschen mehr darlegen, was ihn alles innerlich bewegt. Also auf konkrete Situationen eingehen. Vielleicht ein Abriss der Geschichte der Menschheit, wo es anfing schief zu laufen und dann.
Oh ja, das wäre geil. Das wäre geil. Alleine schon mit der Stimme von Kurt Jürgens. Ja. Der hat übrigens in der deutschen Variante von Krieg der Welten, diesem Album, hat er den Erzähler gemacht.
Ja, und da hätte ich mir so eine Collage vorstellen können, die er durcherzählt und das dann Zuhörer umso ergriffener sind. Und das müssen noch nicht mal Handlanger sein, sondern das kann auch meinetwegen Bond selber sein, der einmal kurz zweifelt und sich schütteln muss und dann wieder zu Sinnen kommt und wieder weiß, was das Richtige ist, was er zu tun hat.
Ja.
Und der Beißer, ja, das ist mega primitiv, viszeral, weiß ich nicht, so richtig aus dem Instinkt heraus. Also wie nah kann man an jemanden herankommen, um denjenigen töten zu müssen, wenn nicht mit den Zähnen? Also näher ran geht nicht. Das ist nicht irgendwie so was Unpersönliches, das ist was richtig Animalisches, wenn er da mit quasi den inneren Schleimhäuten den Gegner berühren muss. Das ist ja schon geradezu intim und dabei auch brutal. Ja, geiler Handlanger.
Ja, Leute tot zu beißen ist schon ganz schön krass.
Ja.
Ist schon ganz schön krass.
Leute das schmecken zu können, während man sie tötet, ist schon, ja.
Apropos tot beißen oder beißen. Das Bond Girl, was wir hier haben.
Wie du live auf Beißen kommst. Okay,
zum Anbeißen.
Erzähl doch mal.
Zum
Anbeißen. Okay. Ja, genau. Ja, okay, Philippe. Ja, Philippe hat dich gerettet. Tobi.
Major Amasova, a.k.a. Agent Triple X, gespielt von Barbara Bach, ist, finde ich, eines der hübschesten Bond-Girls der gesamten Reihe und macht das auch gut. Ich finde, die ist ein cooles Bond-Girl, weil es natürlich auch eine ganz andere Konstellation ist. Also die ist ja Gespielin, dann Gegnerin und später wieder Gespielin. Also sie hat da ja verschiedene Rollen irgendwie und sticht da ja auch so ein bisschen raus aus der typischen Bond-Girl, aus dem typischen Bond-Girl-Muster. Weil sie ja doch durchaus ja sich aneinander reiben. und ja.
Sie hat eine eigene Agenda.
Ja, genau.
Und ist kompetent.
Sie ist sehr kompetent. Sie ist ja, also ihm ebenbürtig. Sie ist ja eben auch eine Geheimagentin. Und das macht es irgendwie cool. Und das Einzige, was ich hier ankreiden kann, ist die weiße, komische Strickmütze, die sie am Ende trägt.
Das war in den 90ern.
Ich weiß.
Frühen 2000ern wieder total in.
Ich weiß. Schrecklich.
Wann hat sie die denn getragen?
Als sie an Bord der Atlantis gehen, als sie Stromberg das erste Mal besucht.
Wo er sie als Assistentin ausgibt.
Genau. Und führen Sie doch meine Frau ein bisschen rum und Schatz, geht der Dame nicht auf die Nerven oder irgendwie so.
Ja, stimmt.
Das ist
ja.
Aber wie geil angepisst sie guckt in dem Moment. Ja, wie geil angepisst sie guckt. Ich finde, ja, das Skript sagt, sie ist kompetent. Das Skript sagt, sie ist Bond gleichberechtigt und ebenbürtig. Der Film zeigt das aber nur sehr selten, wie ich finde. Der Film, also man sieht es zum Beispiel, ich musste an Drei Engel für Charlie denken, als sie den Beißer verfolgen in dieser Ausgrabungsstätte, sie in diesem Kleid, er im Smoking, er hat seine Walter in der Hand, sie hat ihre Klatsch in der Hand und dann gehen die so rückwärts und dann so Filmklischee, kommen die mit den Rücken, stoßen so aneinander und drehen sich so ganz schnell um. Er hat seine Waffe und sie macht dann so ein Karate-Move, so eine Abwehrhaltung in Karate und du denkst einfach, drei Engel für Charlie oder was?
Mhm. Also. Ist die Zeit.
Ja, okay, ist die Zeit. Dann kommt die Szene, sie kriegt den Rückwärtsgang nicht rein, als sie im Lotus mit ihm sitzt. Wie oft sie nach hinten guckt, James, James da, oh, wir werden verfolgt, James, James. Sorry, das ist für mich nicht gleichberechtigt. Sie hat dann eine coole Szene, wo sie die Mine platziert und den, ich glaube, das Öl ablässt, dass die Verfolger nichts mehr sehen können. Und Bond sagt dann, ja, woher weißt du, wo wussten du, wie das geht? Ja, ich habe vor 2 Jahren die Pläne geklaut. So, cooler Moment. Das war einer der wenigen Momente im Skript, wo ich ihr das abgenommen habe, dass sie ihm ebenbürtig ist. Ansonsten ist sie alleine am Ende, Stromberg nimmt sie mit. Ey, das Outfit sieht toll aus, keine Frage. Mhm. Aber das Outfit, warum zieht sie sich das an? Was hat Stromberg bitte? Ja, hier, bitte hier, dieses Outfit, was weniger verdeckt, als es zeigt.
Nimm doch diesen überkreuzgebundenen Bikini, er steht dir sicherlich gut.
Genau, und dann binde ich dich aber auf meine Plastikmöbel fest. Ja. Sorry, das ist nicht gleichberechtigt. In keiner Weise. Und da muss ich sagen, ist Diana Rigg das toughere Bond-Girl, obwohl sie nicht ausgebildet ist, obwohl sie keine Agentin ist. Barbara Bach hat ihre Momente und sie sieht sowohl in dem blauen Abendkleid als auch in diesem überkreuzgebundenen am Ende durchnässten Ding fantastisch aus, ja, aber Diana Rigg gewinnt in jeder Kategorie für mich.
Darum hat Bond sie geheiratet.
Ja. Obwohl das Ende ganz geil ist, wie sie ihn erschießen will. Und das war auch ein geiler Moment, wo die Champagnerflasche aufgeht und Bond erschreckt sich, weil er gedacht hat, jetzt hat sie abgedrückt. Also das war wirklich so ein Moment, wo Moore cool gespielt hat. Oh, jetzt hat Bond sich gerade erschreckt. Das war nicht so ein über Bond, sondern da wurde er auch ein bisschen menschlich. Und dann, ja, hier letzter Wunsch für einen Gefangenen. Gewährt. Oh, lass uns doch die letzten Sachen ausziehen. Ja. Und dann hat er sie wieder. Und
dieser Bond.
Ja. Dieser Bond. Philippe, wie fandst du denn Major Amasova?
Ich glaube, es hat mich ein bisschen genervt, dass sie erst so zum Ende hin, ich meine bei der Befreiungsaktion im großen Schiff, ne, mit den ganzen Gefangenen, mit der Tripulation, da, dass sie da auch endlich mal ran durfte. So in der militärisch durchorganisierten, durchstrukturierten Hierarchie und in der Befehlskette und in den ganzen Taktiken und Operationen, die es da so gibt, dass sie da einfach so ihren Stand hatte. Das kann sein, dass mich das da mitgenervt hat am ganzen Film. Und jetzt, wo du gerade von dieser Szene zwischen den ganzen Säulen sprachst, die da auch so ein bisschen Slapstick-artig lustig sein sollte, als sie den Beißer verfolgen. Na, da kommt einfach nicht so viel Kompetenz rüber, wie am Ende hängen geblieben ist bei mir, weil sie eben ganz am Ende des Films nochmal so ein bisschen zeigen durfte, was sie konnte.
Wobei sie wieder cool ist auf dem Boot und Bond verführt, also vornehmlich, und dann ihre Zigaretten, dann betäubt, ihre Zigaretten aus ihrem Strumpfband rausholen und Bond dann noch so sagen, ich hätte mir was zu lesen einpacken sollen. Das ist wieder ganz geil. Also er hat ein paar gute Sprüche in dem Film. Und sie ihn dann aber mit diesen, dass da halt ein Schlafgas drin ist in diesen Zigaretten. Keine Raketen, Tobi, tut mir leid, aber immerhin Schlafgas in Zigaretten ist auch ganz gut.
Und Elfend-Elbend
natürlich. Elfend-Elbend. Haben wir früher sehr oft gesagt, Philippe. Das war so ein Spruch zwischen uns beiden ständig. Und das sagt ja Bond, als er dann aufwacht und fragt, wo sie hin ist. Zu diesem Fahrer dieser
Bootssteuermann.
Genau, dieser Bootssteuermann. Und dann, wo ist sie hin? Elfend, Elbend.
Sehr gut.
Ja.
Darsteller.
Roger Moore.
Also, Roger Moore.
Der Mann, der den am meisten gespielt hat, wenn du die offiziellen nimmst.
Ja, zum einen das und wahrscheinlich auch den ich am meisten gesehen habe, zumindest früher. Ich meine, also als Kind waren das, glaube ich, so die Filme, die man am häufigsten im Fernsehen, aber auch so auf Video irgendwie geschaut hat. Also der Moore-Bond war auf jeden Fall der Bond meiner Kindheit, der mir so am präsentesten war. Und der ist anders, unterscheidet sich stark von Connery und auch Lazenby. auf eine nicht nur positive Art und Weise, aber ich mag ihn trotzdem. Ich mag das Humorvolle und das ist ein bisschen bunter, ein bisschen poppiger, ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen drüber und manchmal auch ein bisschen zu alt, aber ich mag ihn und dieses, ja, teilweise slapstickige, was man ja auch schon aus die zwei kennt und
ja.
Also da sind ein paar Sachen, die sind drüber, ganz klar, und die hätte man sich sicherlich sparen können und das geht auch mit fortschreitenden Jahren so weiter und wird immer mehr. Aber gerade so die ersten 2, 3, 4 Filme mit ihm finde ich ziemlich gut.
Aber sein vierter war Moonraker. Das
dann meine ich den fünften. Also ja. Moonraker, also tausche ich jetzt mal aus durch diesen hier. Aber Der Mann mit dem goldenen Colt und Leben und Sterben lassen und In tödlicher Mission und Der Spion, der mich liebte, würde ich sagen, die vier mit ihm finde ich schon sehr, sehr gut. Und klar, Im Angesicht des Todes, super Film, aber da war er einfach uralt.
Ja, das stimmt leider. Was Moore so gar nicht kann, neben Kampfszenen, ist Spielen vor Rückprojektion. Das hat er nicht drauf. Das ist mir auch in die zwei schon aufgefallen. Da hat er das auch nicht drauf. Aber was er kann, ist frech sein, ist die Augenbraue hochziehen und dabei frech sein. Der hat eine ganz freche Art, Bond zu spielen. Und eine Sache, also der hat so seine Sprüche. Und auch, ich finde auch diese frauenfeindlichen Sprüche, ja, damals konntest du es machen, heute finde ich es auch nicht mehr so cool. Aber was ich super cool fand, als sie nach Atlantis kommen und Stromberg besuchen, also er gibt sich ja als Meeresbiologe aus, und dann sagt die Naomi, die sie abholt, sagt noch, ja, aber hier, er hat eine Aversion, Stromberg hat eine Aversion gegens Händeschütteln. Und das macht er, als er das erste Mal auf Stromberg trifft, er hält ihm die Hand hin. Und das ist so ein, so dieser freche Moment von Moore, was der einfach kann. Und wenn der sich ein bisschen zurücknimmt, seine Sprüche sind ja teilweise cool, teilweise sind die lustig. Aber halt nicht alle und halt nicht in der Masse. Hm. Es ist auch geil, ich finde, dass er und Barbara Bach tatsächlich eine ganz gute Chemie miteinander haben. Ich finde, das funktioniert, als sie da an dieser Ausgrabungsstätte sind und sie hat den Mikrofilm geklaut und sie springt dann ins Auto rein, aber er hat vorher den Schlüssel abgezogen. Und dann hält er ihr den Schlüssel so vor die Nase. Sie will danach greifen, er zieht ihn natürlich weg, geht auf die andere Seite, steigt ein und dann kommt der Beißer wieder, nimmt das Auto auseinander und er, welcher Schlüssel ist es denn und so. Und das sind so Momente, ja, es ist auch ein bisschen Comic Relief, aber das ist schon ganz gut. Also Moore hat seine guten Momente, er hat aber auch seine schlechten Momente. Und ich finde Moore generell eh einen der schlechteren Bond-Darsteller der Reihe. Ich bin kein großer Moore-Fan, weil ich finde, Moore ist mir als Bond meistens zu weich. Aber trotzdem, Tobi, wie du gesagt hast, neben Connery ist natürlich Moore der Bond meiner Kindheit. Also der hat bei mir immer diese rosa Brille, Vergangenheit, Nostalgie, diesen Bonus, den hat er immer.
Ja.
Und ja, darum, was ich auch schon gesagt habe, darum kann ich auch Moonraker nicht komplett zerreißen, weil hat halt diesen Bonus. Aber Philippe, Moore, du hast ja jetzt nicht so die höchste Meinung von ihm.
Erstaunlicherweise nicht. Als kleines Kind war Moore der aktuelle Bond für mich. So gerade eben noch. Und eigentlich hätte er so quasi auf ewig den Charakter prägen können, hat aber nicht nachhaltig gewirkt. Da war eine zu große Lücke dazwischen und dann haben andere quasi die Position übernommen, ausgefüllt. Und jetzt nochmal aus der heutigen Perspektive drauf zurückzuschauen, hat einfach zur Folge, dass Moore dann sich nicht behaupten kann. Also hat nicht den integren Schneid, sondern gerade in dem Film, oder was heißt gerade in dem Film, ich kenne ja jetzt aus der frischen Erinnerung nur den Film, ist das ein bisschen viel Stückwerk aus, hier haben wir ein paar One-Liner und da haben wir ein paar nicht so gute Kampfszenen und da haben wir aber einen ernsten Bestandteil seiner Historie mit der einen Ehefrau, bei der er es nicht so ausführlich hätte haben wollen. Und dann aber nochmal so sein freches Auftreten, was den Gegner aus der Reserve locken kann oder soll. Das ist nicht so, es geht nicht so ineinander über. Es ist kein rundes Bild für mich, sondern ebenso so stückelig. Und das macht's manchmal ein bisschen unmotiviert. ich habe manchmal das Gefühl, so eine Art Harrison Ford da durchzusehen, so in der Lustlosigkeit, die ich da meine wahrzunehmen.
Mhm. Also da tust du jetzt Harrison Ford aber unrecht. Dann nimm doch lieber Bruce Willis in aktuellen Direct-to-Video-Produktionen.
Meinetwegen auch der.
Ich glaube, so lustlos war Moore nie.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee. Also,
apropos lustlos. Wir haben noch nicht über den Song gesprochen.
Stimmt, machen wir ganz schnell, glaube ich.
Ja.
Welcher Song?
Ja, genau. Wir spielen ihn einmal kurz ein.
So, danke, reicht.
Ja, und da hört man es vielleicht auch schon. Also, den überhört man ja fast schon mal. Also, ich finde, der hat also ganz, ganz wenig, der hat ganz wenig Wucht, also ganz wenig Einprägsames.
Das Klavier am Anfang ist ganz nett und zum Ende hin nimmt er noch ein bisschen Fahrt auf, aber der hat halt nie dieses... Der hat halt, auch dem fehlen diese wuchtigen Bläser, der hat aber auch nicht diese, ich sag mal, 70s, diese Attitüde, die so ein The Man with a Golden Gun hat, der geht so nach vorne. Oder Live and Let Die von Paul McCartney and the Wings. Das sind so Songs, die irgendwie reinhauen. Also selbst wenn. Ja, genau. Selbst wenn das nicht so prototypisch Goldfinger-bondig ist, mit Bläsern, geht er wenigstens nach vorne. Und dieser Song, dem fehlt einfach so viel. Das ist so wie For Your Eyes Only. Das ist auch so ein Song, den ich sehr weit unten in der Bond-Historie einordnen würde.
Den mag ich sehr gerne. Aber der hat auch schon so ein bisschen mehr 80er-Glam irgendwie. Ich finde irgendwie diesen Nobody Does It Better, da fehlt mir auch so ein bisschen der Bezug zur Zeit. Also wir sind hier in den 70ern irgendwie und das ist so ein Klaviergeplänkel. Also ich finde ihn sehr farblos.
Schafft es nicht ganz, sich vom Sofa des Schlagertantigen zu erheben.
Ja.
Da kommt einfach, auch ruhigere Songs oder zurückgenommenere Songs können etwas geheimnisvoller oder etwas mysteriöser oder etwas rassiger daherkommen. Nichts von dem habe ich da so richtig rausgehört.
Aber nicht schade ist, dass wir jetzt, naja, vielleicht ist es doch ja schade, dass wir jetzt zum letzten Film des heutigen Abends kommen, Tages, wann immer ihr das hört. Wir kommen in das Jahr 1989.
Ja, die 80er, Ende 80er, einen großen Schritt gemacht. Lizenz zum Töten. Der zweite und letzte Teil mit Timothy Dalton, also wieder ein neuer Darsteller. Philippe, du bist gerade in Übung. Wie war es für dich? Wieder den vierten im Bunde jetzt hier zu sehen.
Ganz unerwartet. Da dachte ich, was ist das? Hä? Ich wollte doch vier Bond-Filme gucken und nicht drei Bond-Filme und einen, such dir jemanden aus, Mel Gibson, Bruce Willis, irgendwie so einen amerikanischen Hotshot-Cop, der nicht nach den Regeln spielt und zum Chief oder zum Captain reingerufen wird ins Büro und dann sagt, was soll ich denn machen? Ich muss doch was tun. Und dann sagt der Captain, ja, aber wissen Sie eigentlich, was Sie mir für einen Schaden verursachen? Und dann sagt er, hier, nehmen Sie meine Marke, ich kündige und meine Waffe können Sie gleich dazu haben. Na, okay. Also, die Waffe hat er dann nicht abgegeben, aber ansonsten astrein könnte das so ein 80er Jahre amerikanischer Actionfilm sein, in dem, ne, wie die benannten Schauspieler vorhin, ihren heißblütigen Cop da, so Bad Cop, abliefern.
Naja, aber das passt ja. Der Film ist ja sehr auf den amerikanischen Markt zugeschnitten gewesen.
Alter, ja.
Also so richtig extrem der Vorgänger, der erste Film mit Dalton, Der Hauch des Todes, war ein Erfolg, hat gut eingespielt, allerdings für Bond-Verhältnisse nur okay. Und der amerikanische Markt war da schon der Grund, warum das nur okay war. Also hat man es an den amerikanischen Markt angeglichen, was aber keinen Erfolg gebracht hat. Der Film ist in Amerika ziemlich gefloppt. Der hat 35 Millionen gekostet, hat da aber nur 33 eingenommen.
Geht so. Hat es aber auch nicht ganz einfach gehabt in der Zeit. Der konkurrierte im Kino mit Brennpunkt L.A., mit Indiana Jones 3 und Batman.
Und Brennpunkt L.A. übrigens kennt man heutzutage weitaus besser unter dem Titel Lethal Weapon 2.
Und insofern, ja, wen wundert's, wenn dann irgendwie der Bond-Film vielleicht doch nur ein Abklatsch von Actionfilmen ist, die es besser gemacht haben in dieser Zeit oder die populärer waren?
Ob sie es besser gemacht haben, will ich jetzt gar nicht mal sagen. Weil ich finde, also für mich ganz persönlich, ich habe mich damals, als wir den Vote gemacht haben bei Twitter, ich habe mich sehr gefreut, dass Lizenz zum Töten gewonnen hat. Denn für mich ist Lizenz zum Töten tatsächlich einer meiner Lieblings-Bond-Filme. Mhm. Ich finde den Film ganz großartig. Ich liebe Timothy Dalton als Bond. Ich liebe Sanchez als Schurken. Ist für mich einer der besten Schurken der Reihe. Ich finde den total gut. Und das ganze Setting, ja, es ist alles super amerikanisch, ja, aber verdammt nochmal, das ist einfach ein guter Film. Und ein Kritikpunkt, den ich immer wieder höre, immer wieder lese über diesen Film. Ich weiß nicht, ob du den teilst, Filippo, oder fangen wir doch, mach mal andersrum. Mal gucken, vielleicht sagst du ja das Gleiche, was ich immer wieder höre und lese.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Erzähl mal ein bisschen, wie, amerikanisch und für dich nicht so ein typischer Bond-Film. Aber wie hast du den sonst so aufgenommen, den Film?
Auch weiterhin nicht als typischen Bond-Film. Also es fängt schon an mit dieser Geschichte, dass es eben sehr amerikanisch ist vom Setting her, dass man sehr viel auf dem amerikanischen Kontinent ist. Und dann hat man auch diese klassischen Themen der amerikanischen Actionfilme und auch dieses, also Drogenhandel und dann kommt es auch noch, dass sich Bond auch sehr an amerikanischen Handlungsmustern orientiert. Also er wirkt fast eher wirklich wie ein Cop als wie ein Geheimagent und dann auch eher einer amerikanischen Behörde und nicht einer britischen. Das alles, schon mal vorweg, das habe ich alles irgendwie schon angerissen. Und dann aber auch noch die Persönlichkeit, der Charakter ist so uncool persönlich rachegetrieben. Das ist ja die ganze Motivation über den ganzen Film hinweg, mehr oder weniger. Also, okay, gut, nebenbei wird noch einem Drogenbaron das Handwerk gelegt. Aber so der Drang, die Energie, das ist ja alles eher so, du hast die Frau meines Freundes getötet und meinen Freund verletzt, da wirst du mal sehen, was du davon hast. Und das wirkt auch nicht so, wie ich mir einen Bond vorgestellt hätte. Es wäre ein großartiger amerikanischer Polizei-Action-Film gewesen, bestimmt, aber so ist es irgendwie ein großartiger amerikanischer Polizei-Action-Film, den man auf Bond so verbogen hat. Und das ist so aus den beiden Kategorien persönliche Motivation, Persönlichkeit und Gesamtsetting, diese beiden Aspekte lassen den Film für mich eben kein Bond sein.
Kann ich auf jeden Fall teilen, die Meinung. Markus, hast du dich da wiedergefunden in dem, was er gesagt hat?
Ja, so in Teilen. Also genau das, was du gesagt hast mit der Motivation. Einer der großen Kritikpunkte dieses Films, den ich immer wieder lese, wie gesagt, oder auch mal höre, ist, dass Bond, als seine Frau gestorben ist, ein bisschen geweint hat und dann hat er einfach weitergemacht. Und hier wird die Frau seines Freundes umgebracht und sein Freund verstümmelt. Und da geht er dann voll ab, voll auf Rache.
Ja.
Und dann stelle man sich doch aber mal vor, Bond ist auf der Hochzeit seines Freundes. Die Frau wirft ihm ja da ihr Strumpfband zu. Und Bond ist sichtlich geknickt, als er dieses Strumpfband fängt. Also super geknickt. Und sie fragt ja Felix dann auch noch, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und ja, Bond war vor ein paar Jahren, das finde ich als Kind übrigens sehr witzig, vor ein paar Jahren schon mal verheiratet. Vor 20. Und dann wird am Abend der Hochzeit die Frau seines Freundes bestialisch umgebracht im eigenen Haus. Und wenn Bond das keinen super krassen Flashback auf seine eigene Geschichte gibt, dass Bond sich wiederfindet in Felix, der dann auch noch verstümmelt wird und dann sagt, dass es dann bei ihm ausklingt und er in seine Persönlichkeit vor wie viel Jahren auch immer das filmhistorisch, also in der Filmgeschichte sind, seine Frau wurde umgebracht am Tag der Hochzeit. Die Frau seines Freundes wurde umgebracht am Tag der Hochzeit. Er hat sich wieder in sein Gefühl von damals reingesteigert und darum hat er Rache genommen. Mhm. Und das ist für mich eine Motivation, die mag ein bisschen drüber sein und die mag auf den amerikanischen Markt zugeschnitten sein. Für mich ist das aber etwas, wo ich sage, ist für mich völlig okay. Und auch, dass er sagt, sein Chef sagt, hey, das ist amerikanisches Ding, da mischen wir uns nicht ein. Und er sagt, doch, ich mische mich da ein, das ist, jetzt reicht's, es reicht. Ich konnte meine Frau nicht vernünftig rächen, weil ich mich da zurückgenommen habe und sorry, was Bond dann in Diamantenfieber, dass er Blofeld da irgendwie umbringt, das macht er nicht einmal in irgendeiner Form mit einem Gefühl. Also Connery gibt nie das Gefühl in Diamantenfieber oder bringt das Gefühl rüber, er rächt gerade seine Frau. Und ich glaube, dass Dalton als Bond, der ja übrigens immer der Bond gewesen ist, der am nächsten an der Romanvorlage gewesen ist, dass der hier eigentlich seine eigene Frau rächt. Dass er sich da so reinsteigert, dass er das tut. Und das macht er so gut. Er geht ja sogar auf Recherche. Wie oft sieht man Bond recherchieren? Mhm. Wie oft sieht man Bond ermitteln? Hier ermittelt er, hier recherchiert er. Und das macht, ich finde das so gut. Ich finde diesen Film so, so gut. Ja, das ist kein ganz typischer Bond, aber ist, keine Ahnung, Spectre ein typischer Bond? Ja, viele sagen ja. Ich würde sagen, na, geht so. Oder Casino Royale oder, keine Ahnung, Moonraker. Sind das alles typische Bond-Filme? Ist Moore nicht total anders als Lazenby oder
Connery? Ja, die Bonds schon. Ich glaube einfach, dass im Laufe der alten, ich nenne sie mal klassischen Bonds, hat sich ja so ein Handlungsmuster etabliert. Also super Bösewicht will Welt erobern oder ähnliches. Und Bond hindert ihn daran und es geht weniger um persönliche Rache und ehrlicherweise ist ja auch das Verbrechen, was der Sanchez in dem Film dort vorhat, es ist ja ein banales Drogendelikt, wenn man so will, der ist ja einfach ein Drogenbaron, der hat ja keine größeren Motive, die irgendwie Weltherrschaft, Zerstörung der Welt und Aufbau einer besseren oder sowas, ich glaube, das unterscheidet ihn einfach auch, das macht ihn zu einem anderen Bond so oder lässt ihn rausstechen aus der Reihe, ne?
Aber das finde ich ja auch gerade wiederum so geil an diesem Schurken, der ist, ich finde Robert Davi als Sanchez unfassbar charismatisch. Ich finde, der hat eine ganz tolle Chemie, auch mit Dalton. Ich finde, der biedert sich auch so an Bond. Also er will ja eigentlich mit Bond befreundet sein. Er gibt ihm Geld, er lässt ihn bei sich wohnen und er lässt ihm auch vieles durchgehen, ne? Und er will ja gar nicht sehen, dass, also wo andere sagen, ey, mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Mit dem Typen. Wo kommt der auf einmal her? Wo kommt dieses ganze Geld auf einmal her? Und er will das ja gar nicht sehen, weil er sich so an Bond dranhängt.
Er belügt sich selber, also rationalisiert, indem er sagt, der könnte für uns noch wichtig werden oder nützlich werden und versucht sich das damit schön zu reden. Ja.
Und der hat so eine, wie er am Anfang, das ist auch ganz schön krass, wie er seine Freundin Lupe da auspeitscht.
Ja.
Das ist echt bitter. Also er hat so eine ganz ruhige, wieder so eine Karl Stromberg höfliche Art, hat aber dabei was unterschwellig unfassbar Sadistisches.
Geht auch als der brutalste Film der gesamten Bond-Reihe.
Kann man so unterschreiben. Wenn man sich aber die Romanreihe anguckt, die Romane waren auch nicht zimperlich. Die Szene, wie Felix Leiter die Beine weggefressen werden vom Hai, kommen ursprünglich in der Romanfassung von Leben und Sterben lassen vor. War damals zu krass, dass sie das in den Film in den 70ern mit reingenommen haben. Hier haben sie, das Ding wurde ja auch zerrissen damals. Also zeitgenössisch wurde der Film zerrissen als Rambond. Kann ich verstehen. Der Film hat ein paar krasse Todesszenen, ja. Aber Ich finde den gut. Ich finde den von der Handlung her gut. Dann geht Bond halt mal einen offenen Rachefeldzug. So what? Also mich stört's nicht. Mich ganz persönlich. Und ich finde weiterhin Timothy Dalton, ich hätte unglaublich gern noch einen dritten von ihm gesehen.
Jetzt hast du Darsteller.
Ja, ich weiß. Ich habe jetzt ganz viel vorweggenommen. Es tut mir auch leid. Aber das ist wirklich einer meiner absoluten Favorites in der Reihe. Und ich weiß, dass ich damit sehr alleine stehe.
Okay, dann gucken wir mal, wie wir so stehen.
Ja, genau. Erzählt ihr dann noch mal so ein bisschen. Ich muss dann einhaken und immer Nein sagen.
Also ich finde den Film gar nicht schlecht. Ich sag gar nicht, das ist ein schlechter Bond. Es ist einfach nicht mein Lieblingsbond und auch nicht mein liebster von den beiden Bonds mit Timothy Dalton. Aus genau den Gründen. Mir ist er, wenn ich das so sagen kann, zu sehr gewöhnlicher Actionfilm. Aber ich finde nicht, dass es ein schlechter Bond ist. Ich finde den auf meiner Bond-Skala, jetzt presche ich schon ein bisschen voraus, eher solide. Ich mag auch Robert Davi und finde ihn auch als Sanchez cool, aber es wäre jetzt auch nicht mein Lieblingsbösewicht, aber dieser brutale Anstrich irgendwie, der vielleicht auch damals so im Kino der 80er, 90er Jahre ein bisschen populärer war als...
Schon Zeitgeist, ne?
Ja, durchaus. Auch so ein bisschen Miami Vice ist da ja drinne.
Auf jeden Fall. Sowas von. Ich wollte es nicht sagen. Nicht, dass ich ausgelacht werde, aber jetzt kann ich ja voll drauf einsteigen.
Ja, doch, definitiv. Allein, das ist in Florida Keys und ja. So. Also
er ist halt mehr Actionfilm als Agenten-Bond-Film, aber das macht er halt gut.
Ja gut, aber welcher Bond-Film von In tödlicher Mission oder Liebesgrüße aus Moskau abgesehen ist ein richtiger Agentenfilm?
Naja, also wo es auch um seine Eigenschaft als Agent geht und nicht um Verbrecher jagen oder auf Rachefeldzug gehen. So. Dieses ganze große Thema Ost und West und Gegenspieler, Agenten, also es fehlt so ein bisschen an Größe. Es ist halt sehr lokal. Es ist,
das stimmt.
Siehst du ja auch am Setting, ne? Das ist ja auch sehr lokal, auf den einen Kontinent beschränkt. Und
Isthmus City.
Isthmus City. Im Übrigen, der Diktator dort in Isthmus City, der Regierungschef, beziehungsweise der Darsteller von diesem, ist der Sohn des Darstellers von Kerim Bey aus Liebesgrüße aus Moskau.
Na, guck.
Ja.
Und so schließt sich der Kreis.
Ja.
Dann kann der doch gar nicht so schlecht sein.
So dreht sich die Spirale weiter.
Philippe?
Ich bleib bei meiner fragwürdigen Motivationsaussage, beziehungsweise die Umsetzung der Motivation. Da hätte ich mir vorstellen können, dass Bond trotz allem irgendwie noch so sein Cool behält und vielleicht noch einen elaborierten Komplott zusammenstrickt und nicht ganz so kopflos irgendwie drauf loszieht, gleich von Beginn an. Also dann hätte ich das eher kaufen können und hätte es dann vielleicht sogar gefeiert, dass er quasi einen Rachefeldzug durchzieht. Das wäre dann nochmal was anderes. So erkenne ich den irgendwie nicht so richtig wieder. Das ist schon ein krasser Bruch, der aus den drei vorigen Filmen, die ich dann gesehen habe, nicht gut abzuleiten ist. Was dann aber hinterher im Laufe des Films wieder ein bisschen aufgefangen wird, also ein bisschen wieder reingeholt wird, als es darum geht, wie der eine Vertriebsmitarbeiter von Sanchez, genau,
der in der Druckkammer draufgehen muss.
Ja, ein bisschen an Volumen zunimmt.
Ist das nicht Crest?
Stimmt. Killifer ist der Verräter aus Amerika, der das Geld in den Bauch geworfen kommt, als er sich an dem Strick festhält über dem Haifischbecken. Hast recht. Crest.
Also der betätigt sich in der Druckkammer als Innenarchitekt und dekoriert neu. Ja, wie der so dargestellt wird, als sei er ein Maulwurf und eigentlich die schädigende Komponente in dem ganzen Geflecht, wie das so in der Chemie zwischen Sanchez und Bond dann so gemacht wird. Das hat dann wieder etwas Perfideres, Geheimagentiges. Man spielt eine Rolle, man handelt so, dass Informationen sich gegeneinander ausspielen und so und spielt mit dem Verstand des Gegenübers. Das ist dann schon wieder ein bisschen cooler, wie er so on the go dann diesen Plan entwirft und so immer mal wieder so ein bisschen droppt. Ja, kann es sein, dass jemand anders aus deiner Nähe irgendwie Interesse dran hat, dir eins auszuwischen?
Stimmt, so? Das macht ja sehr geil. Er droppt das, einfach so mal so hingestreut. Haben Sie sich eigentlich mal das und das überlegt? Und sonst sagt er ja eigentlich gar nichts. Und das wirft bei Sanchez halt so, so Rädchen an.
Genau.
Das ist schon geil, ja.
Mehr davon hätte ich gern gesehen. So ist es eben ein Rettungsring für den Film, in meinen Augen. Ein bisschen eine freudige Überraschung und dann auch ein bisschen verschenkt war Benicio del Toro in dem Film. Der
Dario
taucht gar nicht so viel auf. Und jetzt so in der Retrospektive ist das halt voll der krasse Schauspieler, der schon überall mitgespielt hat. Und da ist das nur so einer, der einmal kurz so durchwinken darf durchs Bild und ein bisschen der scharf gemachte Hund vom Obermotz ist.
Und der dann, Zögling auch so ein bisschen, ne?
Ja.
Ein irrer Henchman, / Zögling, ja.
Ja.
Aber macht er nicht schlecht.
Leg dich nicht mit mir an, denn ich bin Loco. Okay, ja.
Ja.
So, nach der Art. Der findet auch eher ein, also der versprüht am Ende nicht Charme, sondern was anderes.
Ja, das ist ein Todes auch echt ganz schön krass. Also der Film hat schon echt krasse Todesszenen.
Die Bond Girls, auf die gehe ich einfach mal jetzt schon mal ein. Also ich schwenk mal ein auf diese
Zielgerade.
Okay.
Auf diese Kategorie.
Erst die Girls und dann nochmal.
Okay. Lupe. Da muss ich den Charakter wirklich mit der Lupe suchen. Das will mir nicht so richtig einleuchten, dass die sich so rumschubsen lässt und dann aber Bond verfällt und dann irgendwie, naja. Und dann am Ende doch ganz zufrieden damit ist, dass er sich auf die Agentin einlässt und sie kann dann mit der Marionette, die Pseudo-Diktator, Pseudo-Präsident ist, zufrieden geben. Da habe ich nicht so viele Anhaltspunkte gefunden, um die stark zu finden. Das ist mit der amerikanischen Agentin.
Pam Bouvier.
Dann doch ein bisschen schöner, dass die, also die bekommt auch im Skript, glaube ich, ein paar mehr Kompetenzen.
Ja, die ist cool. Was für ein geiler Moment das ist, als sie das erste Mal in die Bank, glaube ich, kommt, als Bonds Assistentin und dann das erste Mal kurze Haare hat. Und Bond, Dalton, guckt wieder weg und guckt nochmal hin und hat so ganz große Augen mit einem Mal und denkst so, wow, ja, steht ihr besser? Und ich finde die cool.
Die kann mit ihren Reizen spielen, die kann die gut einsetzen und kann dann auch knallhart wechseln. Also wenn sie sich unter den Rock greift und dann jemanden die Pistole unter die Nase hält, dann ist sie absolut Herrin der Lage. Ja.
Entspricht ja auch vielleicht Zeitgeist wiederum so ein bisschen diesem Bild aus weiblichen Darstellerinnen in Actionfilmen, so Brigitte Nielsen und sowas, geht ja so in die Richtung kurze Haare und sehr tough und scheut sich auch nicht davor, irgendwie von der Schusswaffe Gebrauch zu machen und so. Also passt, finde ich, auch ganz gut so in das Bild. Und auch, also die Frisur ist halt auch krass 80er, so, ne? Also wenn ich da so an die Miami Vice Episoden denke, wie viele Frauen dort, also gerade so taffe Frauen, die so als tough dargestellt werden, mit kurzen Haaren rumrennen.
Ich finde aber nicht, dass sie so eine taffe kurze Haare Frisur hat, wie so Brigitte Nielsen, die so alle nach oben gegelt sind. Die hat schon immer noch eine feminine Kurzhaarfrisur und sieht damit ja auch nicht tough aus mit dieser Frisur, sieht ja immer noch toll aus. Also wenn sie das Abendkleid da anhat, die sieht schon gut aus mit dieser Kurzhaarfrisur. Ich würde nicht sagen, dass das ihre Toughness irgendwie
nicht unterstreicht oder hervorhebt, aber ermöglicht.
Okay. Ja, das können wir machen.
Also sie kann immer noch mit ihren Reizen spielen. Sie kann sie bewusst einsetzen.
Und das tut sie ja auch.
Mit der Frisur. Also das ist jetzt keine Abschreckerfrisur à la, wie heißt denn Vasquez aus Aliens. Ne? Da hat man eher das Gefühl, die will einen zurückhalten, abschrecken. Die will Zeichen setzen.
Sie ist halt selbstbewusst, ne?
Ja.
Die Pam.
Bleibt mir weg und Pam nutzt das nochmal ganz anders. Also es ist ein Werkzeug für sie.
Ja.
Aber bei der Lupe bin ich übrigens auch bei dir. Die finde ich auch sehr, auch einen sehr fast schon nervigen Charakter irgendwie.
Nervig? Ich verteidige den Film hier gerade ein bisschen, ja, weil ich hier 2-1 bin.
Ja, ist doch gut. Dann sehen wir.
Also die ist hübsch. Das
auf kann, jeden Fall.
Das kann sie.
Talisa Soto.
Aber kommt da nicht sonderlich gut bei weg. Also die ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir gerade an Pam rausgestellt haben. Weiß nicht, farblos.
Obwohl sie, ich finde die Szene ganz geil, wie sie als Bond aus dem Haus von Sanchez abhauen will und sie dann so trottelig vor diesem Wachmann die Tasche fallen lässt und dann auch auf diesem Taschengriff steht, so für einen Moment, als er, oh, ich hab sie fallen lassen, und er hebt sie auf, und es ist so offensichtlich, aber sie lenkt ihn halt mit ihrer Optik ab, und er fühlt sich einfach für den Moment, oh, sie hat mich beachtet, und Bond kann halt fliehen. Also, sie hat so auch so ihre ein, zwei Momente, aber ja, natürlich ist Lupe eher, sie ist halt nicht das coole Bond-Girl, aber das ist der erste Film, bei dem wir mal über zwei Bond-Girls reden. Bei den anderen war es immer nur eins. Ja, da hat er auch noch irgendwelche anderen Betthüpfer gehabt. Aber da war keine, über die man noch hätte reden müssen.
Ja.
Und hier kann man zumindest schon mal über zwei reden. Und ja, wie gesagt, Pam ist schon, das ist einfach eine coole Figur.
Ja, es bleibt doch in Erinnerung, ne, wie sie da mit ihrer Pumpgun irgendwie, ja,
wie sie in der Bar steht. Wie sie in der Bar die Wand kaputt schießt und die raus, aber übrigens auch sehr amerikanisch, ne? Bond in einer Bar und da gibt's eine Barschlägerei, super amerikanisch. Ja. Ich hab ein YouTube-Video gesehen, wo einer Szenen aus diesem Film und aus Roadhouse zusammengeschnitten hat und man konnte nicht, also wirklich, es hat halt gepasst, ne? Und in einer Szene steht dann plötzlich Patrick Swayze da und guckt zu, wie die Leute sich prügeln in der Bar. Und du hast vorher gedacht, okay, warte mal, waren das jetzt alle Szenen aus Roadhouse oder waren das jetzt Szenen aus dem Bond-Film? Also, ja, super amerikanisch, keine Frage. Aber Pam ist cool, auf die lasse ich nichts kommen.
Apropos Schlägerei in der Kneipe, allein der Umstand macht das Ganze ja noch gar nicht amerikanisch, wenn man es mit Kingsman vergleicht.
Ja, okay, okay.
Also selbst beim gleichen Inhalt kann man durch abweichenden Stil das Ganze um einiges britischer darstellen. Oder englischer.
Aber Bond prügelt sich nicht in der Bar.
Nee.
Das ist einfach nicht sein Stil. Okay, Girls, Women, Entschuldigung, Bond-Women. Kommen wir nochmal kurz auf die Schurken. Ich habe schon gesagt, Sanchez ist für mich einer der coolsten Schurken der Reihe. Ich mag den total gerne. Ich finde seine Art und vor allen Dingen auch seine Chemie mit Bond einfach großartig. Mhm. Ich finde auch Dario ganz cool. Der hat wenig Screentime, vergleichsweise wenig Screentime, aber er hat so eine geil sadistische Art, wie er, was sagt er denn da nochmal in irgendeiner Szene, da blutet ihm da die Nase oder so und dann hantiert er da mit dem Messer rum und sagt zu irgendwem irgendwas mit bla bla bla, tot. Da zieht er das so ganz lang. Was Philippe, du hast ihn doch gerade gesehen.
Und auch schon wieder nicht im Kopf.
Tot, oder er ist tot, oder ja, dann kommt der Tod, oder irgendwie sowas. Irgendwie so, und das zieht er so, der ist einfach irre, der Typ. Mhm. Der ist einfach durchgeknallt. Finde ich ganz cool, ist nicht der memorabelste Henchman, da gewinnt übrigens auch der Hauch des Todes, der Milchmann, Nekros, ist da definitiv der coolere Henchman, der die Leute mit dem Kabel seines Walkmans erwürgt.
Ja, das stimmt. Da fehlt dem Dario einfach ein bisschen zu sehr die Eigenständigkeit.
Ja, das
heraus. Der ist ja dem Sanchez fast schon sehr ähnlich.
Ja.
So vom Charakter, nur halt ein bisschen schwächer.
Irgendwie hörig. Ist so ein Straßenjunge, der was sein möchte, genau. Und dann ist er irgendwie aufgenommen worden.
Genau.
Unberechenbar so ein bisschen.
Das ist seine Qualität.
Was sagt ihr zu den Henchmen, zu den Schurken, zu dem Schurken? Die anderen, Killifer und Crest, lassen wir erstmal weg.
Also, ja, zu Sanchez habe ich ja gerade schon ein paar Worte gesagt. Ich finde ihn als Schurken und als Drogenbaron gut. Als Bond-Schurken passt er in diesen Film, aber ich habe auch da schon gesagt, der Film ist mir für einen Bond-Film ein bisschen zu sehr Actionfilm und insofern ist es jetzt auch nicht mein liebster Schurke, aber passt da so ganz gut rein in das Gesamtkonstrukt. Und
aber Dario, es ist ein memorabler Schurke, ne?
Ja, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht aus welchen Gründen, also ob aus den Gründen, weil der Film so polarisiert, weil er eben nicht so Bond ist und man sich deswegen auch an den erinnert. Oder ob er eben so ein guter Schurke ist als solches.
Ich ganz persönlich würde Letzteres sagen, weil also ein guter Film, ein guter, egal Action, Agenten, was auch immer, Film, was dazwischen, Bond-Filme sind ja auch immer Actionfilme oder fast immer, die Guten haben auch gute Schurken. Also Quantum of Solace ist nicht umsonst Craigs schlechtester, weil Green einfach ein mieser Schurke ist. Und Stirb an einem anderen Tag ist nicht umsonst Brosnans schlechtester, weil der dann doch ein Nordkoreaner ist, der sich das Gesicht hat operieren lassen. Wie heißt denn der nochmal? Ich hab's vergessen.
Der hat so einen
britischen Namen, der ist ja, sehr britisch.
Zweimal gleich Anfangsbuchstabe.
Gustav Graves.
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Das sind keine guten Schurken, tut mir leid. Also selbst Moonraker, was ich als einen der schlechtesten Filme der ganzen Reihe betrachte, weil das Ende einfach gar nicht geht, hat einen guten Schurken. Selbst Skyfall, den ich als schlechteren Film der Reihe betrachten würde, wegen des Endes, was sehr Bond-untypisch ist, hat mit Silver einen verdammt guten Schurken.
Mhm. In der Hauch des Todes wiederum, super Film, schlechte Schurken.
Ja,
schlechter,
genau.
Schurke, guter, genau. Henchman.
Genau. Ja, du wolltest gerade über Dario.
Also ja, das hat Philippe eigentlich schon alles gerade sehr passend erläutert. Gut besetzt finde ich erstmal mit Benicio del Toro, der macht das sehr, sehr gut. Aber so diese Rolle des scheinbar irren Straßenjungen, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja.
Ne? Also ja, könnte man so annehmen, dass er ihn vielleicht auch von der Straße geholt hat und irgendwie da als Henchman engagiert hat. Das macht das schon sehr gut. Dieses unberechenbare, sadistische, das... Und auch gerade so in der Szene, wo sie da in diesem Werk unterwegs sind mit Masken und er ihn dann als Bond identifiziert und aber natürlich noch nicht so groß an die Glocke hängen kann und ihm da so ein bisschen auf den Fersen ist, da, ja, das, da kommt dieses, kommt das schon ganz gut raus so.
Ja, das Misstrauen spielt da gut.
Ja.
Und ansonsten ist für mich zu Dario nichts weiter zu sagen, ist alles gesagt.
Ja.
Zu Sanchez kann ich nur sagen, dass er diesen, ich möchte auch nur lieb gehabt werden, Faktor mit sich bringt.
Mhm.
Das ist gut, das gefällt mir. Oh, viel anderes ist auch schon gesagt worden. Mein Schlusspunkt zu dem Schurken ist dann einfach mal so Addendum, dass die deutsche Synchro Gott sei Dank sehr gut gewählt ist. Sein Akzent beim Spanisch sprechen ist wirklich sehr, sehr, sehr erträglich bis hin zu gut. Das gefällt mir.
Okay, cool. Großes Lob an die Synchroarbeit. Cool.
Ja.
Dann, bevor wir es wieder vergessen, und bevor wir zum Schlusspunkt kommen, die Musik, der Titeltrack, License to Kill. Spielen wir einmal kurz ein. Oh, ja, also, ey, komm, allein der Anfang. Also, richtig, richtig geiler Bond-Song. Richtig geiler Bond-Song. Das ist Größe, Epik, die Bläser sind da. Ja, Kind seiner Zeit mit dem Geschnipsel und so, ne? Aber geiler Bond-Song. Ich finde ihn super gut.
Also, da kann ich uneingeschränkt mitgehen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Ich verwechsel den ehrlicherweise immer ein bisschen mit China Easton und For Your Eyes Only.
Was?
Ja, ich weiß
ganz
nicht warum.
Ganz andere Songs.
Aber nee, der ist super. Also ich mag den auch sehr gerne. Er ist schön 80s, der ist sehr episch. Auch geil instrumentiert. Das ist so, das, wie du gerade gesagt hast am Anfang, das geht so, als würde man so eine Bühne betreten. Ne? Also da geht was sehr Großes auf und dann, also er ist ein bisschen größer als der Film selber, finde ich.
Ja, das stimmt. Der so wenig oder ja doch so wenig Bond sich der Film vielleicht anfühlt, der Song fühlt sich ab der ersten Sekunde wie Bond an.
Matcht nicht hundertprozentig.
Was sagt Dr. Music?
Der Anfangsintervall, der ist gleich schon so, dass er klar macht, hier ist irgendwas im Gange. Also irgendwas Größeres, was du nicht richtig greifen kannst. Und das Ganze dann auch fett mit Bläsern. Okay, ja, wir sind in einem Bond-Song und zwar innerhalb von anderthalb Sekunden.
Mhm.
Richtig gut. Dann hast du eben so die Zeit, die bringt es mit sich, dass dann eine Soul R&B Diva à la Whitney Houston, Salt and Pepper, En Vogue, dass man sowas da drin hört in dem Song, geschenkt. Alles gut.
Ja, super.
Die kann ja großartig singen und die Komposition ist richtig toll. Nehme ich.
Geil. Dann haben wir nur noch den Darsteller. Ich mach's kurz, ich habe schon gesagt, ich finde Dalton, ich bin ja immer so ein bisschen im Team der Underdogs Und Dalton ist ja, so wie Lizenz zu töten, der Underdog, der Bond-Darsteller neben Lazenby. Ich finde Dalton voll gut. Ich finde, der sieht aus wie Bond. Der sieht aus, wie Bond aussehen sollte. Ich weiß nicht, ob er gut aussieht. Ich finde, der hat sowas Fieses im Blick.
Ja.
Also immer. Aber ich finde, der kommt der Beschreibung in den Romanen. Und wenn du liest, wie Ian Fleming sich Bond vorgestellt hat, kommt Dalton dem am nächsten. Und er spielt den auch so, wie Ian Fleming sich den vorgestellt hat. Ich finde, Dalton ist als Bond perfekt. Und ja, Connery bleibt auf ewig der Beste, aber für mich kommt dann eigentlich schon Dalton. Und was für ein geiler Typ Dalton eigentlich ist, zeigt ja, dass er, du hast es ja vorhin im Geheimdienst ihrer Majestät gesagt, Tobi, dass Timothy Dalton 1969 bereits James Bond spielen sollte. Im Alter von, ich glaube, damals war er 26.
Mhm.
Also sehr jung. Und er selber hat gesagt, würde er gerne, aber er hält sich selber für zu jung. Mache ich nicht. Finde ich sehr groß, diese Entscheidung. Also sich selber da rauszunehmen und zu sagen, nee, ey, sorry, das ist mir einfach eine Nummer zu groß. Und er hat später, nach diesem Film, er hatte einen Vertrag über, ich glaube,
drei
Filme. Mhm. Und sie wollten auch noch einen mit ihm machen, auch wenn dieser ein Flop gewesen ist. Die wollten aber unbedingt, dass er noch für, glaube, drei weitere Filme unterschreibt. Und er hat gesagt, nein, er will nur noch einen erstmal machen und dann gucken. Hm. Und das wollten die nicht. Die wollten unbedingt, dass er auf längere Sicht unterschreibt. Und so gerne ich Brosnan mag, ich hätte unglaublich gerne einen dritten Film von Dalton gesehen. Und ich sage, bis heute hätte Dalton bereits im Angesicht des Todes den Bond gespielt, dem letzten Moore-Film.
Mhm.
Mit Christopher Walken als Max Zorin, den ich auch für einen sehr, sehr guten Schurken halte, mit Mayday, also Grace Jones als Henchwoman, glaube ich, dass das neben Goldfinger mein Lieblingsbond wäre.
Okay, ich finde den auch sehr, sehr gut. Hätte mir den auch noch in weiteren Filmen gewünscht. Ich mag den auch lieber als Pierce Brosnan. Also insofern hätte ich da auch gar nichts dagegen gehabt. Ich sehe das auch so, er hätte wunderbar im Angesicht des Todes spielen können. Da hätte er auf jeden Fall eine bessere Figur gemacht als Roger Moore mit seinen gefühlt 60 Jahren.
Nun war er ja fast 56 oder so war er damals. Und Moore ist anders gealtert als Daniel Craig, das muss man ganz klar sagen.
Und insofern, nee, toller Bond, schön geerdet, brutal. Frisur bin ich mir ein bisschen weiß ich nicht. Also da gefällt mir der pomadig gegelte Seitenscheitel vom Connery noch besser. Ist aber auch die Zeit, logischerweise. Aber nee, finde ich schon gut. Ist schon cool. Und auch, was du gesagt hast, dieses leicht fiese, diabolische im Antlitz, das steht ihm auch ganz gut. Also es kann er ja auch wieder so ein bisschen aufweichen durch freundliche Mimik und Lächeln und so weiter. Aber so dieses Grund, das Markante im Gesicht, das finde ich schon gut.
Nicht umsonst war er ja auch der Bösewicht in Hot Fuzz.
Oh ja, supergeil. Supergeil.
Den ich nicht gesehen habe.
Da musste er quasi nichts mit seinem Gesicht machen. Das passte schon.
Als Supermarktbesitzer.
Ja.
Supergeil.
Und auch wenn ich den Film ganz schön rund gemacht habe, ganz schön viel Unfreundliches zu dem Film verloren habe, kann ich zu Dalton eigentlich nicht wirklich was Fieses sagen. Also die Rolle war geschrieben und er hat, finde ich, das Allerbeste draus gemacht. Er hat versucht, bei all dem, was da so vorgegeben war, noch das meiste an Bond wieder rauszuholen, was da noch zu holen war. Vielleicht hätte die Szene, in der die Konfrontation mit M stattfindet, vielleicht hätte die nochmal anders gestaltet werden können, aber ansonsten über alle Zweifel erhaben. Und das bei den Umständen, bei dem Kontext. Also
dann solltest du dir auf jeden Fall mal Tobis favorisierten Dalton-Film angucken.
Ja, da ich
ist,
auch.
Der Film ist sehr viel typischer Bond.
Ja. Und wenn dir Dalton als solches gefällt und du es mehr bondig magst, wird dir der auf jeden Fall gut gefallen, glaube ich.
Mhm. Ja. So würde ich sagen, sind Lazenby und Dalton beide ziemlich weit oben bei mir.
Cool.
Connery habe ich zu wenig mitbekommen. Da müsste ich mehr von dem sehen, ja. Aber
Goldfinger.
Weit weg ist er auch nicht, der Connery. Und der könnte noch dran vorbeiziehen. Ja, bei der Auswahl war es einfach so, dass das Lazenby ganz weit vorne ist und Dalton es trotzdem irgendwie geschafft hat, sehr zu überzeugen.
Cool.
Ja, cool. Ein überraschendes Fazit.
Punktevergabe und da wir auch völlig vergessen haben.
Ich dachte, ich wäre drumherum gekommen. Oh nein, na gut, okay.
Okay, vergeben wir doch einfach nochmal Punkte.
Für Der Spion, der mich liebte, das hole ich jetzt noch nach, vergebe ich 7 Punkte. Mhm. 7,5. Tendenz nach oben auf jeden Fall. Mhm. Und für Lizenz zum Töten vergebe ich ebenfalls 7 Punkte.
Okay, damit kann ich leben.
Auch mit der Tendenz nach oben.
Eiskalt serviere ich Der Spion, der mich liebte, ab mit, sagen wir mal, 6 Punkten. Und ich glaube, das ist auch ganz viel Kurt Jürgens, was das noch so über der 5 hält.
Okay.
Und License to Kill sollte eigentlich mit gut gemeinten 7 Punkten auch gut bedient sein.
Ich bin selig, ich find's alles super. Der Spion, der mich liebte, dem würde ich tatsächlich auch eine 7 geben. Vielleicht eine 7,5, eine 7. Lizenz zum Töten kriegt von mir eine fette 9. Vielleicht sogar eine 9,5. Ich finde den so gut. Ich finde den einfach so gut. Da geht eigentlich Goldfinger und Goldeneye sind da noch drüber und dann kommt eigentlich schon Lizenz zum Töten.
Krass. Okay.
It's a grower, not a shower.
Ich sag ja, ich mag die Underdogs. Apropos Underdogs, wir sind ja auch so eine Art Underdogs, aber wir haben es mal wieder, oder?
Das fühlt sich auf jeden Fall so an.
Ich denke, nach dem Ritt durch die Jahrzehnte, durch die Darsteller, durch die Ausprägungen, Stile und Kontexte, ist jetzt auch mal gut.
Ja, finde ich auch.
It's a Wrap-up.
Es soll aber auch nicht der letzte Ausflug in die Welt von James Bond sein. The Retro Boys will return.
Mal sehen.
Genau. Aber damit wir auch nicht immer Underdogs bleiben, wäre es ganz schön, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder auf Instagram. Und da könnt ihr uns auch gerne einen netten Kommentar hinterlassen. Das könnt ihr auch auf unserer Website tun.
Themenanregungen, die nehmen wir gerne auf.
Ja, auf jeden Fall.
Die Filmauswahl für heute, die kam ja von euch.
Nett wäre auch eine ebenso nette Bewertung auf Apple Podcasts.
Und dann bleibt uns wie immer nur uns bei euch Hörern zu bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben eine tiefe Verbindung mit James Bond eingegangen, haben versucht, dem gerecht zu werden, sind dem bestimmt nicht so ganz gerecht geworden. Aber es sollte ja auch einfach nur ein bisschen Geplauder sein. Es wurde dann mehr als ein bisschen Geplauder.
Waren ja auch vier Filme,
genau.
Dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Das würde ich auch sagen. Mhm. Und bis dahin,
bleibt gesund und bleibt am Abzug.
Ciao. Bis bald. Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Das ist ja wahnsinnig interessant.
Ah, da bist du ja.
Hallo, Schatz. Sieh dir dieses Modell an. Fantastisch, ne? Das ist die Liparus. Das neueste Schiff der Stromberg-Linie. Vor 9 Monaten vom Stapel gelaufen und mit über 1 Million Tonnen der größte Tanker der Welt. Nach der Karl Marx natürlich.
Ist ja erstaunlich. Also was mein kleines Frauchen alles in ihrem süßen Köpfchen hat.